So, wie ging das denn nochmal? Muss in das Mikrofon hier reinsprechen, oder?
Ich glaube schon,
ich habe das alles wieder verlernt, Mensch.
Oh Mann, ey, das ist so ein eine schlechte Introduction. Jetzt haben wir 2 Monate keinen Podcast gemacht und das ist das, was du dir überlegt hast?
Ja, ich habe das jetzt einfach zwei
das
Monate
ist doch peinlich.
Lang die ganze Zeit hin und her bewogen und dann gedacht,
das
Mensch,
ist wirklich peinlich, Markus.
Das ist es.
Hallo und willkommen zur 124. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir erzählen alle 2 Monate die tollsten.
Alle unregelmäßige Einheit.
Die tollsten News aus der Tech-Bubble, was wir so erlebt haben. Manchmal mit einem Thema der Woche, einem Code der Woche, einem No-Code der Woche. Und wir beginnen sofort mit dem Pad, wenn du gesagt hast, welches Datum heute ist.
Heute ist der 20. November, ein Mittwoch, 2024.
2024, ja genau.
Muss man bald uns, ist Black dann, Friday.
Ja, muss man bei uns dazu sagen. Ja, so lange ist es her, gell?
Ja, vielleicht gehen wir erstmal drauf ein, warum es denn so lange her ist.
Ja, unbedingt.
Sachen.
Sachen, genau.
Also ich bin umgezogen.
Und ich habe ganz viele andere, also wir machen das ja alles in unserer Freizeit, das muss man vielleicht mal dazu sagen. Das heißt, das ist eines der Projekte, die wir in unserer Freizeit tun. Und ich hatte einfach wahnsinnig viel Stress mit den anderen Projekten, die ich dann auch gleich erzählen werde. Und du bist umgezogen und ich bin auch schon 2 Mal umgezogen in meinem Leben. Das ist auch Stress.
Oh ja, das ist schon auch sehr viel Stress. Ich hatte es ganz gut, weil meine alte Wohnung musste ich quasi, also konnte ich schon ein bisschen früher schon umziehen, weil da kam dann meine Oma rein und so, das konnten wir ganz gut eigentlich handeln, mit der Vermieterin auch, und da hatte ich da zumindest meinen Stuff schon so gut wie weg, oder es ging dann eigentlich relativ gut in einem Schwung, und viel habe ich auch gar nicht übernommen, weil das dann auch meine Oma übernommen hat und so, aber ja, ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen und ja, der Stuff, auch riesige Sachen und so, da braucht man halt auch Leute. Also da stelle ich mir auch vor, wie ziehst du denn bitte um ohne Freunde? Also das ist unmöglich.
Das ist ein Umzugsunternehmen, ne? Ja. Und du musst dann halt Tausende von Euro bezahlen, um den Zeug von A nach B zu schippern. Ja,
das ist echt krass. Und dann höre ich von manchen Leuten, die ziehen per Zug um. What?
Ja.
What? Wie zum Fick machen die das?
Und ich finde es auch immer wahnsinnig spannend. Also ich habe in meinem Leben auch schon ganz vielen Leuten beim Umzug geholfen und Menschen haben mir geholfen. Und da sieht man auch so die unterschiedlichen Lebensentwürfe. Also du hast halt echt Leute, da passt der komplette Besitz in ein Auto rein.
Ja.
Und dann hast du Leute, da passt der komplette Besitz mit viel Glück in einen 12-Tonner rein.
Ja, richtig. Naja, aber wir haben es geschafft. Wir sind mega happy. Also mega coole Wohnung. Und ja, also ich bin
zufrieden,
echt happy.
Haus hat eine Tür, hat Fenster.
Richtig,
Licht
richtig.
Kommt rein, kann man reinschauen, fließend Wasser, ein bisschen Strom.
Ja, ja, genau. Traumhaft. Also echt geil, ein bisschen mehr Platz auf jeden Fall für uns beide. Es war vorher schon etwas eng in der Wohnung meiner Freundin. Und ja, mega happy. Und jetzt können wir auch mal wieder podcasten. Es ist halt einfach.
Ja, also wir wollen jetzt wieder regelmäßiger machen, tatsächlich. Also bei mir ist ja traditionell der November der absolute Stressmonat. Und der ist jetzt vorbei. Und wenn es dann Richtung Weihnachten geht, haben wir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zeit, um dann 14-tägig ist ja der Plan, 14-tägig wieder neue Folgen zu machen.
Naja.
Der Plan, ich sag mal der Plan.
Ja, also ich fand eigentlich auch gar nicht so schlecht einen Monat.
Wir haben dann aber immer noch zu viele News.
Ja, das stimmt schon, aber ich finde, dann ist es interessanter, weil du dann nicht die Kack-News reinnehmen musst.
Die B-Klasse-News.
Ja, richtig,
mit
sondern halt nur den Shit, der wirklich interessant ist, und dann reden wir halt über wichtige Themen auch länger, als wenn wir viele kleine Themen haben, aber ja, da reden wir nochmal nach dem Podcast drüber.
Unbedingt, ja. Ich habe Konzerte organisiert. Das ist das Erste, warum wir nicht aufnehmen konnten. Und zwar tatsächlich Kirchenkonzerte und eines auch hier im schönen Pfaffenhofen. Und das Pfarrhofer, ja. Und das zweite dann in Heilbronn mit der österreichischen Band Dornenreich. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich war echt überrascht, wie einerseits außergewöhnlich sowas war für die Leute hier. Mhm. Also, dass in der Kirche irgendwie ein Metal-Konzert ist oder so, das war irgendwie so, Also war es nicht skandalisiert oder so, oder ein Skandal, ja. Ganz im Gegenteil, aber die Leute, es ist halt aufgefallen und die Leute haben es irgendwie auch als solches Auffallendes wahrgenommen. In meiner Bubble ist das halt völlig normal, deswegen war ich da ein bisschen geflasht, aber hat mega viel Spaß gemacht, war zweimal fast ausverkauft und ich glaube, ich mache das jetzt wieder. Also nächstes Jahr nochmal so irgendwas in diese, ja, akustische Black Metal, Folk Metal, Liedermacher-Ecke zu organisieren. Hat gut funktioniert und wir sind finanziell richtig gut rausgekommen.
Geil.
Und das war eine feine Sache hier. Gemeinsam mit dem Metal Crew e.V., also trotzdem alles ehrenamtlich organisiert und richtig viele Leute sehr gut motiviert in Heilbronn dann mit meinem, in Anführungszeichen, CVJM. Auch da sind wir ein eingespieltes Team. Das war relativ cool. Hat Spaß gemacht.
Nice. Ja, das ist doch sehr cool.
Ja, und du warst nicht auf einem Konzert, sondern auf einem Kongress.
Richtig, und zwar auf der NixCon. Die hat dieses Jahr in Berlin stattgefunden. Und daher, dass ich ja, ja seit...
Genau, in welche Location denn?
In Bumm.
Bumm.
Nennt sich das. Warte, ich müsste das kurz googeln. Google's mal. Ja, google du das mal. Genau, Bumm fürs gemeinsame
irgendwas. Raum für solidarisches Miteinander. Das
genau.
Sieht sehr linksgrün versifft aus.
Ist es auch. Also die ganze Nix-Community ist auch mega. Also auch gender-neutral Toiletten gab's und genau, in dem Code of Conduct steht auch drin, du musst erst nach Pronomen fragen und so. Also ja, aber also ich habe jetzt nichts dagegen. Ist ja, einfach also nur eine Bestandsaufnahme. Genau, also war echt cool, die Location war auch cool. Boah, ich kann direkt eine Story erzählen. Was macht man natürlich in Berlin? Holt sich ein Airbnb.
Ja.
Ja, okay. Und also das hatte ich schon mal gemacht und ich hatte eigentlich echt gute Erfahrungen auch, weil typischerweise sind das dann, diese typischen Berliner halt, so mega kranke Hipster und mega so heruntergekommener Altbau, aber auch stilistisch, trotzdem schön wohnen quasi. Und ich hatte, also ich bin dorthin gegangen mit meinem finnischen Kollegen oder finnischen Kumpel eher, den ich über Discord kennengelernt habe vor schon, boah, weiß ich gar nicht, 5 Jahren oder so. Und ich schreibe schon ewig mit dem und NixCon, da dachte ich mir, erstens, ich mache ja schon seit einem Jahr oder so Nix und NixOS, interessiert mich auch mega. Und das wäre doch jetzt die Gelegenheit, mal tatsächlich den Kollegen kennenzulernen, weil wegen dem benutze ich auch Nix. Also der hat mir das so gezeigt und hat mir auch sehr, sehr, sehr viel geholfen bei meiner Journey, da Nix zu verwenden. Und genau, dann haben wir uns da Tickets gekauft, haben dann gesagt, ey, wäre doch smart, wir können uns doch eigentlich ein Airbnb auch teilen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen billiger. So, und jetzt find aber mal einen Airbnb in Berlin, was 2 Schlafzimmer hat. Und das wird halt schwierig. Haben wir aber gesucht, auch in der Nähe der Location, haben dann eins gefunden, sind dann dahin. Dann hat er uns das Airbnb gezeigt, ja, hier ist das Schlafzimmer, hier ist die Küche, auf Englisch aber natürlich. Hier ist das Bad und dann meinte ich so, ist es jetzt, also es gibt aber schon 2 Schlafzimmer, oder? Dann meinte er, nee, also warum denkst du das jetzt? Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, habe ich jetzt echt, ich habe doch sogar die Stellenanzeige dem Kollegen geschickt, da war doch alles okay. Und dann habe ich die nochmal geöffnet, steht in der Stellenanzeige 2 Schlafzimmer drin. Und ich, also keine Ahnung, wie dem Typen das passiert sein kann. Und auch, er meinte auch, das hatte noch nie jemand angeprangert. Noch nicht einmal hat jemand gesagt, hä, aber ich habe doch, das waren noch 2 Schlafzimmer. Und das verstehe ich auch nicht, wie das sein kann. Und ich habe ihm halt das gezeigt und dann meinte er, what the fuck, keine Ahnung. Aber passt, okay, dann, wir haben auch noch eine andere Location, wo wir hingehen können, weil eigentlich wollten die quasi noch da bleiben und halt parallel auch in dem Airbnb halt sein oder halt in der Wohnung da sein. Und dann sind die aber gegangen und wir haben dann auch noch das Wohnzimmer gekriegt, wo ich dann auf einer Matratze schlafen konnte.
Sehr gut.
Ist natürlich nicht mega Premium, aber war mir dann am Ende auch egal. Also ich war mir schon bewusst, dass das jetzt nicht die Premium-Location ist, aber Hauptsache in der Nähe der Venue. Und das war aber auch sehr lustig. Ich habe dann wirklich, als wenn ich im falschen Film bin, steht er da und sagt, ja, hier, keine Ahnung, das gibt nur ein Schlafzimmer. Und ich dachte mir wirklich, du willst mich doch jetzt verarschen. Es kann doch nicht sein. Aber wir haben eine Lösung gefunden.
Was mich da immer interessiert, lohnt sich das wirklich im Vergleich zu einem Hotel?
Nee. Also habe ich danach auch festgestellt, tatsächlich sind die Preise mittlerweile auch so krank hoch von einem Airbnb, da hätten wir uns eigentlich auch ein billiges Hotel nehmen können.
Genau, weil ich denke halt immer, ich bin über den CVM im DJH, also in diesen Jugendherbergen verbannt. Das heißt, da kriegt man eigentlich immer für einen 20 oder für einen 30er zumindest mal ein Gruppenzimmer oder irgendwie ein.
Ja.
Und ich war auch schon mal mit meiner Band in einem Hostel. Das war voll okay, irgendwie so 6er Zimmer, auch irgendwie 6 Leute, 180 Euro oder so.
Ja.
Also wenn man da sich ein bisschen Mühe gibt, dann geht es schon. Und deswegen bin ich eigentlich gar nicht mehr so der Fan von Airbnb, muss ich sagen.
Ja, ich jetzt auch nicht mehr. Aber naja, schlimm war es nicht. Aber kommen wir zu NixCon und die war richtig, richtig cool. Also das ist jetzt nicht von so einer krassen Corporation gehostet, sondern halt von der NixOS Community oder Foundation. Das ist quasi schon so ein Verein hinter NixOS, aber die organisieren das halt selber und quasi so ein bisschen so Non-Profit-mäßig halt. Das Geld, was da halt eingenommen wird, wird für die NixOS Foundation genommen und das fließt dann wieder weiterhin in NixOS und Nix und alles mögliche drumherum. Und es hat sich auch so ein bisschen Community-hosted angefühlt, also es war an Ecken und Kanten vielleicht nicht ganz so glatt geschliffen, aber trotzdem noch richtig geil. Also es gab coole Talks, manchmal dachte ich mir aber auch bei den Talks so, ja okay, da hätte ich jetzt auch auf der Bühne stehen können und dir da einen vor den Latz reden können.
Weißt du, was da der Antwort ist? Das machst du das nächste Mal.
Ja, ja, richtig. Ich habe mir auch überlegt, also das nächste Mal, wenn es das gibt, würde ich mich vielleicht echt als Speaker bewerben. Ich bin jetzt nicht der absolute Oberpro, aber ein bisschen verstehe ich auch. Und ich habe auch ein paar Blogartikel über NixOS geschrieben. Deswegen, das reicht, glaube ich, als Qualifikation. Und ich fand es aber auch richtig geil, also alleine schon die Leute da zu sehen. Und du musst dir halt vorstellen, also du kennst das ja, du kommst ja aus Karlsruhe, wo natürlich auch die Obernerds sind am KIT und mit dem, warst ja selbst auch einer mit dem selbst kompilierten Gentoo und so.
Das war das Nix aus der,
genau,
der 2000er.
Genau, und so war das halt da auch. Also Obernerds der Obernerds, Katzenohren, überall Sticker.
Blinkende Kleidung.
Ja, gefühlt, blinkende Katzenohren und es war aber richtig geil, also da mit den Leuten zu reden, da Leute kennenzulernen, wie die das nutzen, ich konnte sogar teilweise Leute fragen zu Blogartikeln, die ich schon gelesen habe, als ich einfach nach NixOS gesucht habe, weil du musst halt dir auch vorstellen, NixOS ist halt auch so eine kleine Community, dass da halt auf dieser NixCon wirklich nur die Cracks sind. Und du kannst da halt mit jedem quatschen und jeden irgendwie anreden, mega cool. Und ich habe da auch Leute kennengelernt, lustigerweise habe ich da sogar einen YouTuber kennengelernt, den ich subscribed war und ich habe den einfach nicht erkannt. Ich habe einfach, wir waren in so einer Gruppe von insgesamt 5 Leuten quasi immer wieder unterwegs, weil wir haben den halt mal mit denen gequatscht, sind so ins Gespräch gekommen. Und dann sind wir halt am Abend essen mit denen gegangen und dann reden wir so über YouTube. Auf einmal sagt er so, ja hier kannst du doch mit Wolfgang reden, der ist ja YouTuber. Und dann meinte ich so, hä, was? Und dann meinte ich so zu ihm, machst YouTube? Und quatschst so mit dem und dann ist der Typ einfach Wolfgangs Channel, der so YouTube-Videos über NAS-Systeme macht. What the fuck? Das ist einfach der Typ, den ich subscribe, der so irgendwie sagt, the perfect home lab server, bla bla bla. Und da dachte ich mir echt so, no fucking way. Und ich habe den einfach nicht erkannt, obwohl der auch voll full face in seinen Videos ist. Also keine Ahnung, aber mega cooler Typ. Checkt auch mal seinen YouTube-Channel aus. Fand ich richtig, richtig cool. Mega sympathisch auch. Und also kann ich wirklich empfehlen. Und war auch cool, mit dem mal zu reden und was der so macht in seinem Homelab, weil ich habe ja auch selber ein Homelab und ja, da mal so Insights zu bekommen, wie das funktioniert bei dem und was er macht und dass er dann auch, ja, weil man geht ja schon immer so ein bisschen aus, vor allem wenn das so ein YouTuber ist, dann hat der ja, also das ist immer eine falsche Annahme, weil jeder Mensch ist nur so ein Mensch halt, der auch irgendwie nicht alles kann. Und man geht aber trotzdem immer so aus, ja, der weiß ja eh mehr als ich, der kennt ja alles und so, der ist ja mega der Crack. Und dann hat er mich aber auch Sachen gefragt, wo ich ihm dann auch weiterhelfen konnte und das finde ich immer so unglaublich cool. Ja, das macht einfach, ja, das macht einfach mega Spaß.
Und du wirst jetzt weiter nichts verwenden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auf jeden Fall der Way to go, zumindest in diesem Homelab-Bereich. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das tatsächlich für so Production-Systeme das OS sein sollte. Aber das ganze Tooling drumherum, zum Beispiel für Docker-Container oder so sehe ich das auf jeden Fall. Für so ja, Docker-Container bauen. Ich schon
gedacht, genau.
Da hast du eine feste Konfiguration und kannst da mega leicht irgendwie das System konfigurieren und dann wird jede Konfiguration gleich. Und dann musst du nicht irgendwie in dem einen arbeitest du dann mit Debian, weil die Node-Runtime läuft nur hier, ist recommended auf Debian und dann läuft das andere irgendwie auf Alpine und alles scheiße. So, nee, ich mache einfach alles mit nix, alles so konfiguriert und passt. Aber ja.
Ja, da sehe ich das schon und hat sicherlich seine Berechtigung. Ich bin halt ein bisschen hesitant, das jetzt in meinem Production-System irgendwie zu verwenden, weil ich den Mehrwert da jetzt noch nicht ganz sehe. Aber ich bin da.
Ich muss auch sagen, für so kleine, also wenn du jetzt zum Beispiel das auf deinen VPS, also auf deinen VMs in Hetzner hosten würdest. Ich denke, das ist genau, dafür ist es schon geil.
Geht's, oder ja. Ich weiß nicht, geht's auch auf dem Raspberry, weil da hätte ich
ja geht okay. Auch auf dem Raspberry. Muss dann bloß, also bauen würde ich nicht auf dem Raspberry.
Nee, bauen würde ich da halt genau. Auch nicht. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel, also wir haben Public Signage auf dem Blast of Eternity gemacht und da haben wir jetzt gerade halt einen Raspberry,
ja.
Der irgendwie liebevoll mundgelutscht, handgedübelt ist.
Ja.
Und da dann halt zu sagen, hey, wir haben eigentlich die Möglichkeit, den in dieser Konfiguration beliebig zu replizieren, weil dann halt die, also
ja, richtig.
Du weißt, wie es ist, dann irgendwie da 4K rauszukriegen und PDF und vorne und hinten, das geht jetzt nicht out of the box, da muss man schon die eine oder andere Sache drehen. Und da dann zu sagen, hey, das ist die Konfiguration und die kann man applyen, das wäre schon irgendwie geil.
Ja, und da gab es auch Talks über Web-UIs, die nix im Hintergrund benutzen und du dann einfach nur eine clicky-bunte UI hast, wo du deine Parameter konfigurierst, was du da drauf laufen lassen willst und fertig. Und dann sagst du, auf welchem Raspberry Pi soll das laufen, was ist die IP, dann spielt er das da drauf. Und das war auch sehr, sehr cool.
Ja, genau. Und ich komme nachher nochmal zu einem anderen Use Case, wenn es um das Thema Licht mit DMX und ArtNet geht, weil auch da könnte das vielleicht eine Lösung sein.
Ja.
Aber so. Vorher, oder möchtest du noch was sagen zu?
Ich habe noch zwei Punkte. Geile Foodspots in Berlin.
Oh ja, ich bin immer dafür zu haben.
Brecky 44, absolut geiler Brunch-Frühstücksladen. So lecker, die haben so Egg-Drop-Sandwiches. Das ist so lecker, einfach. Also wirklich absolute Empfehlung. Sonst tatsächlich. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber ich glaube, wenn man nach Lukas Podolski Döner sucht, dann findet man das. Ich habe nämlich meinem finnischen Kumpel, wollte ich halt logischerweise einen deutschen Döner zeigen. Und wir haben halt geguckt, okay, welche sind gut bewertet. Dann wollten wir zu einem gehen, dann hatten die gar keinen Döner. Dann sind wir nochmal weiter und haben dann habe ich zufällig das gesehen. Und das hatte eigentlich auch ganz gute Bewertungen. Ich muss dir sagen, ich will sogar vielleicht sagen, der geilste Döner, den ich je gegessen habe. Das Brot war perfekt. Das war nicht so, ich meine, du kennst es. Meinst hier.
Meinst du Mangal LPC?
Genau. Ja, okay. Mangal X Lukas Podolski. Und es ist so lecker. Dieses Brot war nicht so, also das war so leicht knusprig, aber auch noch so ein bisschen fluffy. Und die Soße war geil und das Fleisch war richtig lecker. Also krasse Empfehlung auch dafür. Ja, und sonst.
Ja, ich merke mir beides, weil wegen dem Open Source Projekt werde ich im Dezember wahrscheinlich nochmal nach Berlin fahren. Dann kann ich das gleich ausprobieren.
Und es gab noch einen richtig geilen Nudelspot. Die haben insgesamt, glaube ich, 4 Gerichte oder so. Und machen aber halt die wirklich richtig, richtig lecker. Und die sind auch echt scharf. Also wenn man auf scharf steht, ich muss da nochmal gucken, wie dieser Spot hieß, aber das waren richtig geile Nudeln. Irgendwie Nudel King, Nudel, Mr. Nudel, irgendwas, weiß ich nicht. Müsste ich nochmal nachgucken, aber packen wir in die Shownotes. Auch so mega in so einem Kabuff, mega unscheinlich, sieht aus wie der abgeranzteste Laden überhaupt.
Chunking Nudel?
Ich glaube, das ist es, ja, das ist es. Und so lecker, also krank. Naja, genau. Und letzter Punkt, es gibt ein NixOS-Meetup in München, und zwar monatlich im CCC Muck, und zwar immer am zweiten Freitag des Monats. Wer da mal, wer das mal auschecken will, kann gerne in auf die CCC Muck-Seite schauen. Die, da wird es, glaube ich, immer ausgeschrieben, und im NixOS Discourse wird es, glaube ich, auch veröffentlicht. Sonst gibt's auch einen Matrix-Channel, da kann ich auch die ID in die Shownotes packen. Auch mega cool, da war ich jetzt, diesen Monat war ich jetzt einmal, und auch richtig geil. Also da die Leute zu sehen, und vor allem auch krasse Contributor da zu treffen und dann direkt halt einfach Sachen zu fragen und auch auf Deutsch und so, das ist einfach mega geil. Wenn ihr, auch wenn ihr noch nichts mit Nix zu tun habt und das mal angucken wollt, das ist wirklich der perfekte Platz, schaut da einfach mal vorbei und dann kann man da quatschen, kann man mal zeigen, und es ist mega cool. Also ich appreciate jetzt gerade auch diese, dass es so eine richtige Nerd-Culture gibt. So, auch dieses CCC und so, das habe ich ja noch nie so krass experienced, aber dass es da so ganz viele Nerds gibt, die einfach alle Bock haben auf Technologie und irgendwie Coding und alles mögliche und man mit jedem da irgendwie quatschen kann und alle sind da offen, finde ich mega geil.
Wir haben vor der Show ja schon mal drüber geredet, GPN ist ja auch sowas wie Gulasch programmieren nach den Karlsruhe, oder dann halt logischerweise der CCC-Jahreskongress, der NNC3 in Berlin. Beides super tolle Empfehlungen und wahrscheinlich vom Vibe her ähnlich wie das, was du gerade berichtet hast, aber halt nur viel, viel größer.
Ja, also wirklich Bombe. So, du machst Wissenschaft.
Ich mache Wissenschaft beziehungsweise habe Wissenschaft gemacht. Ein zweites Paper ist unter meiner Mitwirkung entstanden. Ich muss selbst nochmal nachschauen, wie der Titel heißt, weil es echt schon so lange her ist. Unveiling Casuality in Stateful Enterprise Knowledge Graphs and Exploration of Process-Driven Object Relationships. Der Corresponding Author ist der werte Kollege Marvin Schobert vom FAPS-Institut der FAU. Und wir haben es gemeinsam geschrieben mit Matusz Mahler, damals noch Flowable, mit meiner Wenigkeit Samuel Farag und Jörg Franke, der Professor des FAPS. Und wir haben da untersucht, wie man ein Datenmodell in einer Graph-Datenbank aufbauen kann, welche sich ausschließlich aus einer BPMN-getriebenen Process Engine befüttert.
Ja, cool. Und
die Idee dahinter ist, denke ich, klar. Also Knowledge Graphen sind ja praktisch gemacht für RAG, also für Retrieval Augmented Generation, als Basis für AI-getriebene Anwendungen. Und die funktionieren halt nur dann besonders gut, wenn das Datenmodell drunter gehalten ist. Also das Schema, welches wir da aufsetzen. Und es ist so ein bisschen entstanden mit einer Bachelorarbeit, die wir in dem gemeinsamen Forschungsprojekt ausgeschrieben hatten. Und aus den Ideen haben wir noch ein paar Dinge draufgepackt, alles noch ein bisschen type-safer gemacht und dann ein Konzept beschrieben und vorgestellt, wie man halt aus einer laufenden Process Engine es hinbekommt, ein Datenmodell zu extrahieren, ein Schema zu extrahieren, welches dann von Historisierung bis hin zu unterschiedlichen Wahrheiten, bis hin zu Verlinkungen mit Daten alles kann, was aus so einer Process Engine rausfällt.
Geil.
Wir haben es auch dann vorgestellt, das ist dann vielleicht der nächste Punkt. Ich habe wieder auf dem Meetup gesprochen.
Ah, ja.
Und ja, war auch ziemlich cool. Es waren überraschend viele Leute da. Also ich glaube 130 haben sich angemeldet. Und ich denke schon, dass eine dreistellige Anzahl da war. Hat echt Spaß gemacht, war in so einem Coworking Space, würde ich mal sagen, von so einem Startup Hub in München. Und wir, also Marvin und ich, haben beide geredet über, wie kann AI in einer prozessgesteuerten Anwendung mit prozessgesteuerten Konzepten Anwendung finden und Mehrwert bieten. Ja, vielleicht werden wir die Informationen auch nochmal in ein drittes Paper packen, gemeinsam schreiben. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Also kannst du dir vorstellen, worum es geht. In dem ersten Schritt hilft dir die AI halt, Entscheidungen zu machen. Und in dem letzten Schritt, den wir so in 2 bis 3 Jahren sehen, ist eine AI, ist eine LLM in der Lage, ausführbaren Code oder ausführbare Prozesse anhand deiner Beschreibung zu generieren.
Mhm. Geil.
Ja, und ich muss dir was gestehen, Lukas.
Was?
Vielleicht habe ich mich hinreißen lassen, mein iPhone 14, mit dem ich voll zufrieden war und das 100% der Anforderungen erfüllt, die ich an ein Smartphone stelle, zu ersetzen mit einem iPhone 16 Pro.
Ach Markus.
Ich bin halt voll auf das Marketing reingefallen von der Telekom. Weißt du, was denn das Problem ist?
Was?
Man kann halt seinen Vertrag vorzeitig verlängern.
Mhm.
Und bekommt dann dafür eben wieder ein subventioniertes iPhone.
Mhm.
Und das Reasoning dahinter ist halt, ich würde jetzt ja, wenn ich nicht kündigen möchte,
ja,
dann würde ich ja praktisch jetzt diese vorzeitige Verlängerung, die war möglich ab September, und die Kündigungsmöglichkeit für den Vertrag ist der März. Das heißt, ich würde September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, ich würde 6 Monate diese 20, 30 Euro Subvention ans Smartphone verschenken.
Ja.
Also nicht wirklich verschenken, ich schiebe das ja nur in die Zukunft. Also das ist ja sozusagen ein Kredit, den ich jetzt dann wieder von der Telekom habe, und weil die dann wieder die Sicherheit haben, dass ich 24 Monate jetzt ihr treuer Kunde bleibe und dreistellig im Monat Betrag bezahle. Aber ja, ich habe mich halt hinreißen lassen und ich merke es halt nur.
Ja, also falls man es nicht richtig, er merkt es nicht, ja, genau, dass er ein neues Handy hat.
Dass ich ein neues Handy habe, weil es verhält sich halt genauso wie das iPhone 14. Das Einzige, was passiert, ich mache manchmal aus Versehen Fotos.
Ja, richtig.
Wegen dieser Taste.
Das ist auch so geil, also dass die, da habe ich auch schon Reviews drüber gehört, dass die Leute das nicht testen, dass dieser Button einfach, du kannst den ja auch nicht deaktivieren, oder?
Genau, also man, das Problem ist von dem Button, also grundsätzlich so Fotos machen ist ja echt gut. Also ich habe jetzt ja, ich war ja auch auf ein paar Konzerten und ich erzähle jetzt dann nachher auch nochmal so unser Album-Release, das wollte ich natürlich alles dokumentieren. Also so wirklich schnell mal ein Foto zu machen und dann nicht irgendwie mega viel rumzuwischen, damit die Lautstärke da, also das ist schon cool. So papp, zwei Klicks und du hast jeden Snapshot gemacht. Aber was halt auch der Fall ist, das Eigengewicht von dem Smartphone, von dem iPhone 16 Pro, kann den Button auslösen. Also wenn du das praktisch auf den Handballen legst, also Mid-Case,
wie muss ich dazu dumm, sagen.
Das heißt, du kannst dumm, es auf
Mid-Case.
Ja, genau, also oh Mid-Case, und es ist auch ein bisschen schwerer und so, aber egal. Also das Eigengewicht von dem iPhone 16 Pro löst unter Umständen, wenn man es irgendwie dumm greift, diesen Button aus. Und natürlich kommt es dann halt ab und zu mal vor, dass man entweder direkt in der Kamera-App ist oder aus Versehen zweimal draufklickt und dann halt Fotos macht.
Und da muss ich wirklich sagen, wo sind wir angekommen, Markus? Das ist doch einfach
1000 Euro für einen Button.
Einfach traurig. Und genau deswegen kommen wir zum nächsten Thema, und zwar meinem Thema. Ich bin es einfach leid. Wir müssen uns mal vor Augen führen. Was ist denn die letzten 10 Jahre passiert im Handymarkt?
Ja, nichts. Und das Produkt Smartphone ist durch.
Es ist ja nicht mal nichts passiert, sondern du hast ja Regression nach Regression.
Findest du?
Ja. Was hattest du? Was hattest du in den Smartphones früher? Richtig geil. Also vielleicht nicht beim iPhone. Ich glaube, das iPhone hatte noch nie eine SD-Karte, oder?
Ja, aber die will ich doch auch gar nicht.
Ja, weil das ist erstmal gar nicht die Frage. Erstmal ist das ein Feature. Ja? Erstmal ist ja, eine SD-Karte ein Feature. Und was hatte man dann noch? Einen 3,5 mm Headphone-Jack. Was hat man heute nicht mehr? Einen Headphone-Jack. Was hatte man früher? Einen Fingerprint-Reader. Was hat man heute nicht mehr? Einen Fingerprint-Reader. Zumindest beim iPhone. Und ich muss halt wirklich sagen, warum denn? Das ist doch, also anstatt einen beschissenen, kack-useless Button an dieses kack-iPhone dazu hängen, den man nicht mal programmieren kann, anstatt dann einen fucking Fingerprint wieder einzubauen.
Warum bist du denn so verliebt in diesen Fingerprint-Reader?
Weil mich das einfach ankotzt. Klar, Face ID funktioniert. Ich sage 97% der Zeit. Du hast mindestens mit in der ganzen Zeit, wo du jetzt Face ID hattest, was weiß ich, dreistelliger Betrag, an dem Face ID nicht funktioniert hat, aber dafür fünfstelliger Betrag, in dem das funktioniert hat.
Weiß ich nicht. Also ich denke, Face ID funktioniert bei mir halt dann nicht, wenn das iPhone meint, es bräuchte wieder meinen PIN und dann hätte auch der Fingerabdruck nicht mehr funktioniert.
Nee.
Also, doch, es gibt ja also so Modi nach einem Neustart.
Ich meine, ich lieg auf der Seite im Bett und möchte mein Face unlocken. Hab mein Handy irgendwie so ein bisschen zur Seite und dann geht's nicht. Ja, dann muss ich nochmal, dann gehe ich kurz mit dem Kopf hoch und dann, ja, okay, jetzt geht's. Oder, keine Ahnung, ich trage eine Mütze, eine Brille, einen Schal, scheiße, Face ID kann mich nicht erkennen. Och, Mann. Ey, ich trage eine Maske, Face ID kann mich nicht erkennen. Da muss ich erstmal ein halbes Jahr drauf warten, dass Apple wieder die Face ID mit Maske-Feature einbaut, anstatt dass diese Idioten einfach einen Fingerprint wieder einbauen in den fucking Power-Button, da wo es im iPad auch ist. Oder so wie es, keine Ahnung, in jedem Android-Handy einfach auch verbaut ist. Gib doch dem User die scheiß Möglichkeit. Und das ist einfach was, wo ich sag, das fuckt mich ab. Oder auch 3.5mm Jack. Von mir aus, das betrifft vielleicht 90% der Leute nicht, weil die Leute das, weil die jetzt alle Wireless haben und hier und da. Ich möchte aber gerne vielleicht auch diese Option haben. Also ich verstehe nicht, warum sagt denn Apple, nee, das machen wir jetzt weg, weil das sieht dann besser aus.
Ich glaube nicht, dass es am besser aussehen liegt, das ist halt einfach der Platzbedarf. Also sowohl die SD-Karte als auch dieser Jack.
Das kannst du mir nicht erzählen.
Der Jack ist halt riesig, schau dir mal an.
Das kannst du mir nicht erzählen.
Das geht ja an Zentimeter inklusive. Aber
das geht in, und da komme ich zu meinem Punkt, es geht ja, es machen Handyhersteller, machen diesen Headphone-Jack ja noch rein. Und ich habe dann kein Problem mit irgendwie, keine Ahnung. Ich verstehe auch nicht diese Jagd nach Performance. Wer braucht diese Performance auf diesem Kackding, wo ich Nachrichten schreibe?
Also was ich brauche, und das habe ich wieder bei einem Kongress letzte Woche gemerkt, ich war 2 Tage auf Listen to Munich, das ist so ein Kongress über die Musikindustrie, und da hält halt auch das iPhone 16 Pro nicht den Tag durch.
Ja.
Und ich will eigentlich ein iPhone oder ich will ein Smartphone, welches, wenn ich vollgeladen das Haus morgens verlasse, das dann abends um 23 Uhr, natürlich macht man Fotos unterwegs, weil man die Slides abfotografiert und man schaut sich den Schedule an auf dem iPhone und man tauscht Kontakte aus. Dann hatte ich zwischendurch noch ein einstündiges Telefoninterview mit meiner Band. Klar, das passiert, aber ich will dann trotzdem, dass ein Smartphone für 1.300 € einfach fucking einen Arbeitstag durchhält.
Ja, richtig. Und das ist doch nicht zu viel verlangt.
Ja, aber und dann muss halt der Klinkenjack, der muss dann halt weg, weil nee,
ich habe einen, und jetzt sage ich dir, Markus, ich habe ein Motorola Moto G 54 Power Edition, 6000 mAh für, jetzt rate mal, wie viel kostet der Scheiß?
Neu oder gebraucht?
Neu.
800.
200 €. So, und jetzt sag mir mal, warum diese Ficker at Apple, ja, also sorry, wir können hier nicht mehr Akku einbauen, weil wir haben ja schon die SD-Karte nicht und den Headphone-Jack nicht und Fingerprint-Reader haben wir auch nicht, weil das nimmt ja Platz weg. Also erzähl mir nichts, bitte. Das kann nicht sein. Diese Akkulaufzeit, das ist eine absolute Frechheit. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ganz viel auch von diesen Features, die man on top macht, ja, hier, wir haben jetzt 8 Milliarden Transistoren drin und können hier die geilste Performance. Digga, ich will einfach nur ein scheiß Handy, was mir den Tag durchhält. Ich brauch das auch nicht. Gib mir halt irgendeine Option, wo ich ein Handy hab, wo der Akku einfach hält. Und das war auch mein Mainpunkt. Also Akku war auch mein absoluter Mainpunkt, warum ich gewechselt hab. und habe mir jetzt dieses Moto geholt und also das ist unschlagbar.
Und welches Betriebssystem dann drauf, beziehungsweise welchen Flavor?
Richtig, und da komme ich zu einem anderen Punkt. Und das ist ein sehr schwieriger Punkt bei Android. Stock Systems, vor allem bei diesem billigen Preis von Motorola, wird natürlich subventioniert durch gewisse Bloatware, die dann auf diesem Handy läuft. Also, was wird da pre-installed? Candy Crush, Facebook, LinkedIn, keine Ahnung. Tausende Kack-Apps, die ich nicht brauche und die ich da auch nicht drauf haben will. Und teilweise ist es nicht leicht, diese Apps dann auch runterzukriegen, weil die dann nur disabled werden können und nicht mal uninstalled. Kann man dann alles machen mit ADB und irgendwie Sideloading, kann ich dann irgendwie sagen, ja, mache ich runter. Aber am Ende des Tages will ich einfach eine Experience auch, wo ich nicht jede Kack-Google-App auf diesem Handy drauf habe. Weil ich brauche auch nicht einfach jede Google-App. Es gibt 80 Google-Apps und die sind alle gefühlt da drauf installiert. Und deswegen gibt's ja sowas im Android-Ökosystem, das nennt sich Custom-ROM. Ein Custom-Betriebssystem, was dann auch auf Android basiert oder zumindest auf dem Android-Open-Source-Project, AOSP.
Und wie frickel ist das dann, das zu installieren? Geht das easy oder ist es eher so, ja und da muss man dann 1000 Dinge tun und einmal dran löten?
Das ist das Problem an der ganzen Sache. Und zwar, du musst Glück haben. Diese ROMs werden von unabhängigen Open-Source-Entwicklern entwickelt. Ja?
So als dubioser Link in irgendeinem komischen Forum?
Richtig. Also zum Beispiel auf Telegram oder auf androidhilfe.de werden dann gewisse Betriebssysteme von indischen Entwicklern, die das auf Telegram posten, gerepostet. Wo du so denkst, what the fuck? Und ich denke schon, dass die, also alles basiert auf Trust. Ob du jetzt Google trustest mit Android, ob du jetzt Apple trustest mit iOS oder ob ich dem indischen Developer, der mir hier diese Custom ROM zusammengeschustert hat, mit AOSP als Backend, ob ich dem vertraue, ja, muss man halt entscheiden, wem man da vertrauen will. Und ich habe jetzt auch mal gesagt, ich vertraue dem. Es gab auch mehrere Leute, die auch die Sachen installiert haben. Und es gab auch Custom ROMs, die von einer größeren Gruppe zum Beispiel entwickelt wurden und dann halt von irgendwem darauf portiert worden sind. Dann hast du aber das Problem, was musst du machen, damit das funktioniert? Du brauchst OEM-Unlocking, das ist so eine Einstellung in den Developer-Settings von Android, und du brauchst USB-Debugging, damit du halt diese Befehle ausführen kannst. Beim OEM-Unlocking ist ein ganz lustiges Ding. Bei Motorola muss man sich ein Konto erstellen, um dann quasi dort die Device-ID einzugeben und dann den Bootloader-Unlock zu bekommen. Den kriegt man dann per E-Mail zugesendet. Das funktioniert auch. Das ist auch instant. Also das ist irgendein System dahinter, aber man muss das machen. Side note. Und dann muss man 7 Tage warten, nachdem das Phone das erste Mal eingeschaltet wurde, damit man dieses OEM-Unlocking überhaupt erst anmachen kann.
Warum denn das?
Frag mich nicht. Ich habe beim Support angerufen. Die hat mir keinen Grund genannt. Die hat nur gesagt, ja, das ist so bei den Motorola-Geräten. Wusstest du übrigens, Motorola gehört zu Lenovo?
Ja, das wusste ich tatsächlich.
Das wusste ich nicht mal.
Ja doch, das war mir klar.
Aber ja.
Ich bin mir auch gar nicht mal sicher, ob nicht Lenovo zu Motorola gehört, also irgendwie.
Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall wartet man denn die 7 Tage und dann ist es, also du musst schon technisch affin sein, um zu verstehen, wie man dann das da drauf bekommt. Weil du musst dann in den Bootloader-Mode gehen, dann musst du da den Unlock-Code angeben, dann musst du erstmal das Recovery-Image drauf flashen und wenn du dann das Recovery-Image drauf geflasht hast, kannst du dann in den Recovery-Mode gehen und dort kannst du dann das System-Image, das richtige OS, draufladen. Und das funktioniert auch. Dann hast du nur das Problem, dass dein Bootloader unlocked ist und rein theoretisch jeder, der dann ein Handy in die Hände bekommt, kann dann damit Schindluder treiben. Also das ist nicht sicher mit einem unlockten Bootloader. Du willst eigentlich danach wieder relocken. Das geht aber leider nicht auf den Motorola-Handys. Ja. Und jetzt bin ich angekommen, du weißt ja schon, ich habe ja nicht nur das Motorola geholt, sondern ich habe mir auch ein Pixel 8 geholt. Das habe ich heute bekommen. Und da gibt es eine Custom ROM. Also erstens gibt es für die Pixel Phones eine viel breitere Auswahl an Custom ROMs, weil die Pixel-Plattformen einfach unglaublich gut dokumentiert sind. Also Google dokumentiert diese Dinger, die Chips und die Handys einfach so gut, dass jeder da eigentlich relativ easy so eine Custom-ROM machen kann. Und vor allem werden da auch richtige Projekte drum gemacht. Und vor allem sind die Chips auch so gut, dass man Sicherheitsmechanismen auf OS-Ebene sehr, sehr leicht machen kann. Und da gibt es ein Projekt, das nennt sich Graphene OS. Und das habe ich mir auch mal weiter angeguckt. Und das ist quasi so ein richtig krasses Security System. Da sind auch nicht die Google Services initial installiert. Da ist quasi nur AOSP Software drauf, also Android Open Source Project, quasi die Basics, und du kannst dir dann über öffentliche Stores, also auch nicht über den Google Play Store, also den kannst du dir auch installieren, wenn du das möchtest. Der läuft dann aber sandboxed und ist nicht so krass integriert im System wie jetzt auf einem richtigen Android Phone. Und das geht dann alles. Und das ist eine mega streamlinete Geschichte. Um das da drauf zu installieren, das kriegt jeder hin, das sage ich dir. Es gibt quasi eine Page, wo Installation Guide steht, und du kannst mit einem Chrome-based Browser über die fucking USB-Utils, die man in Chrome quasi haben kann, kannst du einfach im Browser sagen, ja, flash my device, unlock the bootloader, bla bla bla, reboot into recovery, und dann steht da halt, ja, jetzt musst du einmal auf die Power-Taste drücken, um irgendwie zu sagen, ja, unlock bootloader, starte das device, restarte, bla bla bla, und das ist wirklich eine Geschichte von 5 Minuten. Also du musst es downloaden, das dauert nochmal irgendwie, was weiß ich, selber nochmal 5 Minuten, also sagen wir 10 Minuten, aber dann hast du das und das funktioniert einfach. Und das ist auch sowas, was ich mir vorstelle, wie das zu funktionieren hat. Das ist halt schon echt cool und ich muss auch sagen, es funktioniert auch. Also da hat man eigentlich wirklich keine Probleme und hat halt trotzdem ein Security-driven Device, Open Source, das kriegt sogar teilweise schneller Android-Updates als die Pixel-Phones, also als das OS von Google. Und das ist halt auch schon krass. Also, ja.
Ja, da kann ich jetzt ein bisschen mitreden, denn
ja, richtig.
Ich habe dich gerade vorhin überrascht.
Also, da war ich wirklich schockiert, aber ich habe es dann verstanden, warum.
Du hast es dann verstanden, ja. Fangen wir vielleicht mal erstmal an, was ich hier habe, nämlich auch ein Pixel, was ist es? 8, glaube ich. Ich habe mir das bei, wie heißt dieser Refurbished-Laden?
Refurbed?
Nee, nicht Refurbed, der andere.
Backmarket. Gibt es zum Beispiel auch.
Ja, vielleicht wollen wir dafür auch keine Werbung machen, ja, sondern bei irgendeinem ja. von diesen Läden habe ich es mir gekauft. Warum? Weil ich es für ein Projekt brauche, von dem ich nachher später erzähle. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht.
Mhm. Der Android-Hater himself.
Ja, aber nicht begeistert. Also warum? Ich habe es tatsächlich, also zum ersten Mal habe ich erlebt, dass Apps abstürzen.
Mhm.
Das kenne ich von iOS einfach nicht.
Welche Apps?
Boah, ganz viele. Was war ganz, ganz kritisch? Signal war ganz kritisch.
Krass, das hatte ich noch gar nicht.
Das ist mir dauernd abgestürzt. Das war echt schwierig. Dann, ich glaube, SumUp auch ein paar Mal. Und das war wirklich kritisch, weil dafür habe ich es dann tatsächlich auch produktiv verwendet. Und so die Klassiker Outlook und irgendwie GitHub. Und also es war schon ein bisschen schwierig. Aber ich finde es überraschend zugänglich und benutzbar.
Du kriegst sehr viele Notifications.
Genau, ich kriege sehr viele Notifications gerade rein, weil ich irgendwie jetzt zum ersten Mal das Ding wieder geladen habe. Und bevor man sich jetzt die Frage stellt, warum ich jetzt ein iPhone, wie kann ich das denn muten, dieses Scheißding?
Du gehst auf, mach mal Lautsprecher,
ja.
Also du machst quasi einmal lauter, ja, leiser,
genau, dann
und dann kannst du oben sagen, auf dieses Icon, das finde ich auch so unintuitiv.
Absolut unintuitiv, ja. Ich hätte gerne halt irgendwo, egal. Gut, also warum habe ich dieses Ding Und dann auch gleich die Antwort darauf, warum ich nicht bricke, beziehungsweise nicht flashe. Ich bin Product Owner von einem geförderten Open Source Projekt. Ich glaube, wir haben darüber schon mal geredet. Das Ding hat jetzt nämlich auch einen Namen. Es heißt HOPS. Und HOPS ist ein von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit 2x50.000 Euro gefördertes Open Source Projekt, das wir entwickeln, damit Vereine eine ganz einfache Buchhaltung haben, so mit einer mobilen App. Und mit einer Web-App. Und jetzt kommt auch schon der Grund. Ich bin Product Owner davon. Und natürlich muss ich in der Lage sein, die Android-App, die jetzt gerade entsteht, testen, nutzen und spezifizieren zu können. Und ich habe es mir einfach nicht zugetraut, das nur mit einem Android-Simulator zu machen, weil die User Experience, gerade so wischen, links wischen, App schließen, irgendwie aus einem Link rausgehen, QR-Code scannen, solche Sachen, die sind halt dann doch nochmal ganz anders in Android als bei iOS. Und das habe ich mir nicht zugetraut, das nur mit einem Simulator zu machen. Und deswegen wollte ich mir, ähnliches Reasoning wie du, ich wollte mir einfach ein Android-Phone kaufen, das halt as Android as it gets. Also nicht irgendwie Bloatware drauf und kein Samsung-Quatsch und kein Motorola-Quatsch und hier noch Candy Crush und sonst was und irgendein vergewaltigter Launcher, sondern wirklich Stock Android, damit ich das sozusagen als Entwicklerphone nutzen kann, das so repräsentativ ist, wie es halt nur geht. Und da war für mich dann das Google Pixel 8 einfach die beste Mischung aus Preis und Leistung.
Wie viel hast du gezahlt?
Für das Gebrauchte?
Ja.
Boah, 300, 400 Euro oder so.
Okay. Ich habe jetzt 470 gezahlt für einen Early Black Friday Deal.
Ja, okay. Ja, das ist gut.
Finde ich auch. Also, ich find's okay. Und es ist halt also irgendwie weniger als die Hälfte von einem neuen iPhone.
Ja, genau. Also de facto habe ich fürs neue iPhone nichts bezahlt, weil ich konnte es praktisch teurer verkaufen.
Aber rein theoretisch hättest du dreimal das Geld ausgeben müssen von einem
Richtig,
von einem
Pixel 8. Diese ganze Milchmädchenrechnung, die ich gerade vorhin aufgemacht, wenn man die sauber analysiert, dann hätte ich natürlich dafür 1.200 Euro bezahlt. Ja. Das ist schon richtig. Ich habe ein Feature von Android tatsächlich verwendet, das ziehe ich jetzt mal vor. Und zwar wollte ich Merchandising verkaufen für meine Band. Mhm. Und das mache ich mit SumUp. Und SumUp braucht, wenn man jetzt nicht irgendwie diese total krasse Registrierkasse kauft, halt ein mobiles Endgerät, mit dem man dann den ganzen Zahlungsverkehr managt. Und da kann ich natürlich nicht mein privates iPhone für nehmen. Und dann habe ich gedacht, hey, dann nimmst du doch mal dieses Business-Handy. Aber fand auch da, Mensch, jetzt gebe ich einer fremden Person oder einer nicht wirklich Befreundeten, sondern einfach eine random Person, da mein iPhone, mein Android-Phone in die Hand und bin dann doch in Outlook eingeloggt und in Notion eingeloggt und in GitLab eingeloggt und in GitHub eingeloggt.
Ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
Und das war mir dann doch ein bisschen kommandant. Instagram, natürlich bin ich ja auch irgendwie in die Hops Socials eingeloggt und das fand ich Slack und fühlt sich ein bisschen ungut an. Da habe ich mir gedacht, Moment, kann Android nicht Multimandanten oder Multibenutzer? Und ja, es kann es.
Und das ist auch ein sehr, sehr geiles Feature. Also das ist auch gut executed.
Ja, und das hat genau da richtig halt gut funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt einen Account gemacht, der heißt SumUp. Und der hat dann halt eine PIN, die ich teilen konnte. Und da ist wirklich nur SumUp drauf installiert.
Ja.
Das heißt, eine App, man ist eingeloggt, auch nicht als Admin, um irgendwie Geld abbuchen zu können, sondern wirklich nur als Verkäufer, dass man die Artikel dann verkaufen kann. Und das hat super gut funktioniert. Das heißt, die Personen, die dann, also waren mehrere Personen, weil die Merchstände halt betreut wurden von einem wechselnden Team, die hatten da eine kurze Einführung gekriegt. Hey, pass mal auf, hier ist das Ding. Jeder Verkauf wird da drüber gelockt. War mega intuitiv. Eine App, man konnte nichts falsch machen. Und als die Veranstaltung dann vorbei war, habe ich den Benutzer wieder gewechselt und bin jetzt der Markus und habe wieder all meine Accounts so, als wäre nichts gewesen. Und das ist schon eine tolle Sache. Das geht mit dem iPhone halt natürlich null.
Ja, richtig. Sonst, worauf ich noch gerne eingehen wollen würde bei Android und beim Pixel auch. Ich meine, ich habe vorher die Punkte eingebracht. SD-Karte, Headphone Jack, Fingerprint Reader und eins davon hat das Pixel, den Fingerprint Reader, leider nur an der Screen, was ich persönlich
so ein Scheiß finde. Genau so störend, also das ist noch störanfälliger als Face ID, finde ich.
Boah, habe ich zu wenig benutzt, als dass ich da drüber reden kann. Aber vor allem auch die Akkunutzung davon, weil du musst ja jedes Mal, muss ja an der Stelle der Screen weiß gemacht werden, volle Helligkeit, damit er den Fingerprint lesen kann. Warum, Leute, macht ihr das nicht einfach an die Seite? Das ist energieeffizienter und more reliable. Ich verstehe die Hersteller einfach
also
nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass es da Probleme gab, weil, also Apple hat es ja tatsächlich mal, ich würde es mal fast schon sagen, experimentell gemacht, bei irgendeinem random iPad war es mal da.
Ja.
Oder war es aber auch wieder weg?
Nee, oder?
Ich glaube, ging dann irgendwie wieder weg und es gab auch Störberichte und so. Also irgendwie war das nicht so ausgereift.
Ich habe das über eine Woche an dem Motorola ausprobiert und das funktioniert perfekt einfach. Vor allem, das ist auch schneller als Face ID. Das ist schneller als irgendwas. Ich muss nicht einen Powerknopf drücken. Ich kann da einfach meinen Finger drauf halten, bin direkt drin, kann direkt Sachen machen. Und ich kann irgendwie eine komplette Face Mask in meinem Gesicht haben. Ich kann eine Skimaske aufhaben. Ich kann gerade eine Bank ausrauben und trotzdem wird da mein Handy entsperrt. Und genau das finde ich halt so, das finde ich so schade, dass es einfach rausgemacht wird. Und auch sowas wie den Headphone Jack oder die SD-Karte finde ich auch sehr schade, weil vor allem ich habe jetzt 128 GB und das ist wirklich nicht viel Speicher. Das ist halt, das geht halt relativ schnell voll und in dem Motorola waren halt im Default 256 GB verbaut, wo ich mich so frage, warum geht das nicht? Warum können denn die Handyhersteller nicht da irgendwie mal sowas machen? Das sind doch Features, die schon immer da sind und dann kann ich doch mal hingehen und sagen, ey, ich lasse die da drin. Mehr Kosten macht es nicht.
Ja, aber die Feldwalten Wiesennutzer, die wollen halt was anderes. Also ich glaube einfach, dass dein Anspruch an dieses Smartphone ein anderer ist, als von demjenigen, der ein Smartphone primär als Statussymbol, sekundär als Fotomaschine und herzlicher als Social Media Guckloch in eine.
Ja, aber das ist, ich find's traurig. Aber agreest du mit mir, dass das traurig ist?
Also ich muss jetzt tatsächlich an diese eine, ich habe ja gerade vorhin gesagt, ich habe diese Dornreich-Konzerte organisiert und ich habe in Pfaffenhofen Licht gemacht. Und wir hatten an alles gedacht, aber nicht an Hintergrundmusik. Also Tobi, mein Bandkollege, hat die Ton gemacht, ich habe Licht gemacht und wir konnten halt keine Hintergrundmusik abspielen.
Ja, weil kein Klinkenstecker.
Weil wir hatten 1000 Geräte da,
ja.
Also mobile Geräte, so iPads, um Dinge zu steuern und iPhones und Android-Dinge, aber keiner hat halt einen Klinkenstecker, mit dem er halt schnell dieses Mischpult rein konnte. Aber das war wirklich der einzige Fall.
Aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Audiophile, dann würde ich auch sagen, also ja, es gibt Chi-Fi, nennt sich das. Das sind so chinesische IEMs in ihr Monitors, die alle natürlich Klinke haben und die hören sich 1000-mal besser an als die AirPods. Und das ist so easy. Einfach nur, ich hole einfach nur das Kabel raus, steckt es da rein.
Ja, aber dann steckt er da halt ein Klinke zu USB-C-Adapter drauf.
Das will ich aber nicht mit mir rumtragen, das ist doch scheiße. Und dann muss ich das da wieder den Dongle reinstecken. Wo habe ich dann den Dongle? Wo nehme ich den dann wieder mit? Und dann kann ich nicht gleichzeitig laden.
Außerdem würde ich da jetzt natürlich sagen, dass wenn man Hi-Fi möchte, dann braucht man auch ein Preamp und dann ist ein Handy sowieso nicht richtig.
Ja, für unterwegs. Also wenn du gute Audio für unterwegs haben willst und also da ist Bluetooth kacke, da sind die AirPods kacke für.
Ja, aber da habe ich den Use gesehen. Also ich habe ja die Schuhe In-Ears und
ich meine,
das ist das Letzte, was ich mir zum privaten Musikhören in die Ohren stopfe.
Ja, okay, das ist aber auch nochmal was anderes. Also diese China Chi-Fi sind nochmal ein bisschen handlicher, würde ich sagen.
Ja, okay, ganz klar.
Und es ist auch so, es ist jetzt nicht, ich sag auch, diese AirPods für 98% der Fälle geil. So benutze ich gerne. Aber es gibt halt so, ich hatte das jetzt auch öfter, dass ich einfach gesagt habe, ey, ich habe gerade Bock Musik zu hören, dann stecke ich mir doch die in ihr Monitors rein, weil dann hört sich's einfach geiler an, dann habe ich einen richtigen Bassdriver und richtig geil.
Ja, kann ich verstehen, aber es findet in meinem Leben so einfach nicht statt, weil ich die in ihr Monitor immer mit Stress verbinde, das funktioniert bei mir nicht.
Ja. Aber du kannst zumindest den Standpunkt verstehen.
Ja, ich kann es ganz voll verstehen und ist voll gut, aber ja, ich finde es halt einfach unbequem und mag die nicht, sind einfach so mega unpraktisch. Und
eine letzte Sache noch, Android hat das bessere Gesture-System. Das muss ich jetzt einfach
Meinst
mal.
Meinst du jetzt so Vision oben, unten, ja, links, rechts?
Muss ich einfach mal hands down sagen. Doch, zu 100%. Du kannst nämlich alleine schon, dass du back, eine Back-Gesture von der rechten Seite aus machen kannst, ist 10 Milliarden mal schlauer, als das bei iOS von der ganz linken Seite zu machen. Wer hat sich das ausgedacht?
Jemand mit dem großen Daumen.
Also ja, ich. Also das ist ja, doch auch, also
mein
doch
Daumen
Kacke.
Ist gigantisch. Ich habe riesige Hände, deswegen, also ich krieg's anatomisch einfach nicht hin, von rechts reinzuwischen. Das funktioniert nicht, da ist mein Daumen zu groß.
Nein, das ist doch...
Wirklich jetzt, also schau mal, wenn ich so mein iPhone halte, ich muss richtig krass meinen Daumen...
Nee. Du hast ja, du nimmst das Handy auch anders.
Ja, ich hab's halt hier am Handballen.
Ich hab's halt unten.
Ja,
ich hab's
okay,
hier
du hast
unten.
So.
Und dann, genau.
Ja, dann geht's ja, aber ich halt's halt am Handballen und ich hab den ja, aber
das ist doch richtig verkrüppelt, wenn du dann,
Ja, weil ich halt eine große Hand hab, es ja, ist halt.
Nee, das ist so angenehmer und so schlauer und du kannst ja trotzdem noch von links rein swipen. Es geht ja von beiden Seiten.
Ah, ja, das ist schon okay. Es ist aber ein Detail,
und,
da würde mir nicht dran aufhängen.
Und du kannst das Notification Center überall vom Homescreen aus einfach runterziehen, dann nochmal runterziehen und dann hast du das Control Center. Das finde ich auch besser.
Das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gemacht und.
Das ist 1000-mal geiler, als wenn du umgreifen musst nach ganz oben und dann das Notification Center runterziehen musst. 10-mal besser, 1000-mal besser. Ich sag's euch.
Gut, aber jetzt kommt ja eh Android 15 gerade, mein.
Ja, habe ich schon.
Mein Dings da, mein Google Phone, das updatet gerade. Ich bin mal gespannt, ob sich da was ändert. Ich habe ganz, ganz kurz mal, das ist vielleicht das Letzte, was ich zu Android noch sagen, ich habe ganz kurz mal den Microsoft Launcher ausprobiert. Alter, ist das eine Krätze.
Ja, ja, nee.
Also andere Launcher.
Ich sag dir, Alter. Das ist ein richtig toxic System, also von diesen ganzen Launcher, es gibt so viele Launcher und voll viele haben dann irgendwie Pro-Features und ja, ach so, du willst noch irgendwie das Wetter da anzeigen, dann musst du 10 € zahlen oder so ein Scheiß.
Und darum ging es mir gar nicht. Also ich lebe halt bei diesem Open-Source-Projekt, leben wir halt in der Microsoft-Bubble. Das heißt, wir nutzen zwar Slack für Kommunikation, aber alles andere ist Microsoft 365. Ich habe gedacht, Mensch, dann könnte ich hier so die Dokumente und SharePoint und was es da alles gibt, alles sauber integrieren. Aber das hatte so eine kaputte User Experience. Es war so buggy und so laggy. Ich habe es
ja,
dann nach 2 Tagen wieder abgeschalten.
Es gibt aber, ich benutze auch einen Custom Launcher. Und zwar heißt der Lawn Chair. Verstehst du?
Ja, so ein Wortwitz.
Genau.
Mega lustig.
Und das ist Open Source. Und funktioniert super. Also das kannst du so customizen, wie du willst. Du kannst Custom-Icons vergeben. Du kannst dir die Grid-Size so machen, wie du willst. Du kannst die Widgets so resizen, wie du willst. Du kannst die App-Search so machen, wie du willst. Dass das Keyboard direkt auftaucht, so wie es zum Beispiel bei Spotlight auch ist. Und das ist richtig geil. Den kann ich sehr empfehlen. Und Open Source, komplett kostenlos. Keine irgendwie Bullshit-Pro-Features. Und funktioniert auch einfach. Ist snappy, ist schnell, ist geil. Ja.
Ich versuche mal irgendwie zu verlinken.
Ja. Und sonst, ich werde das jetzt ausprobieren. Ich habe immer noch mein mein iPhone 12 Pro und werde jetzt einfach mal schauen, wie es sich damit lebt, wie ich damit klarkomme. Und ich werde im Podcast noch darüber berichten, was mich nervt, was mich nicht nervt. Bisher bin ich aber recht zufrieden eigentlich. Und ich muss halt wirklich sagen, ich will auch einfach mal Social Media Consumption und insgesamt Handy Consumption runterstellen. Und da ist vielleicht auch, brauche ich auch nicht das absolut geilste Handy. Ne? Möchte ich auch mal sagen.
Ja, das ist auch okay. Da habe ich jetzt tatsächlich aus, einfach so wie mein Hirn verdrahtet ist, überhaupt nicht den Bedarf und das Problem, weil ich von Social Media eher gelangweilt werde, als mich da.
Ja, also du postest auf Instagram aktiver als ich.
Ja, das stimmt, aber ich bin da zu extrovertiert, um andere anzuschauen. Ich produziere da eher mich selbst, als dass ich andere.
Du meinst, du bist
narzisstisch.
Genau, narzisstisch.
Ja, genau.
Das war das Wort, was ich gesagt habe.
Ich habe es halt versucht, ein bisschen
ja, ein bisschen besser
zu formulieren,
dass
ich so einen negativen Unterton bekomme. Du hast ein Homelab.
Richtig, ich habe ein Homelab. Und das ist natürlich Also was ist ein Homelab? Das ist quasi ein oder mehrere Server, die du bei dir zu Hause stehen hast, die gewisse Sachen hosten. Und das stand bei mir zu Hause rum. Ich bin natürlich jetzt umgezogen. Das heißt, das musste auch umgezogen werden. Und daher, dass meine Freundin auch ein Techie ist, hat sie auch Komponenten, die wir da vereinigen. Da gibt's dann immer ein bisschen Streit. Okay, wer hostet dann was? Ich will aber den DNS-Server machen und ich will das hier machen. Und wir einigen uns da schon fair. Aber ich habe natürlich damit nochmal viel umgestellt, weil es natürlich eine gute Opportunity ist, dann nochmal irgendwie Sachen neu zu machen, weil eh alles nicht geht. Und ich hatte vorher zwei Server. Ich hatte einmal mein NAS, also mein Network Attached Storage, und einmal einen Server, wo ich einen Proxmox drauf liefen hatte und mehrere Docker-Services und was weiß ich nicht alles. Und die habe ich jetzt konsolidiert in eine Kiste. Da läuft jetzt Proxmox drauf. Auf dem Proxmox habe ich ein TrueNAS, habe ich ein Home Assistant und eine NixOS-Kiste für alle anderen Services. Und das hat ganz gut funktioniert. Also das funktioniert bisher auch ganz gut. Ich will in Zukunft vielleicht alles auf NixOS haben, dass ich quasi ein KVM VM Hypervisor auf NixOS hab, was natürlich auch sehr cool ist, aber da vielleicht in der Zukunft, erstmal noch nicht. Ich hatte jetzt aber das Problem, dass wir auch den Service Provider geändert haben, also den Internet Provider. Wir waren jetzt nicht mehr bei, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, Vodafone oder Telekom, sondern wir waren bei Mnet, und Mnet hat das Ding, dass man für eine, wenn du eine dedizierte oder eine insgesamt überhaupt eine IPv4-Adresse haben möchtest, eine öffentliche, dann musst du 5 Euro pro Monat obendrauf zahlen. Das haben wir jetzt auch erstmal gemacht, damit erstmal wieder alles funktioniert. Jetzt hatte ich aber auch die Idee bekommen, durch den Self-Hosted Podcast, den du mir empfohlen hast, den höre ich übrigens zurzeit sehr oft, weil ich ja jetzt immer nach München pendel.
Den hörst du jetzt wahrscheinlich öfters als ich.
Richtig, ich höre jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, seit Folge 100 irgendwas, 110 oder so, bis 160 alle Folgen gehört. Und da reden die auch immer über Tailscale. Und ich benutze auch Tailscale. Das ist ein Mesh-Network powered by WireGuard. Und jetzt wirft der Markus hier Sachen um.
Das waren nur meine Maus.
Und das habe ich schon aufgesetzt. Und jetzt kam mir aber die Idee tatsächlich selber, oder halt auch so ein bisschen durch den Self-Hosted Podcast, weil die das da auch so ein bisschen erwähnt haben. Aber ich habe es noch nicht so ganz gerafft. Und dann sage ich jetzt einfach, dass es meine Idee war, auch wenn es schon ganz viele vor mir so gemacht haben. Und zwar kann ich einfach, wenn ich jetzt Services nach außen exposen will, zum Beispiel meinen Recipe-Manager, Mealy, ja, da kann es ja sein, dass ich meine Rezepte mit Leuten teilen will. Das möchte ich aber trotzdem bei mir lokal gehostet haben. Da kann ich jetzt einfach eine öffentliche Node bei zum Beispiel Hetzner hosten, einfach eine VM, die dann mit dem Tailscale-Netzwerk verbunden ist, einen Proxy laufen hat und diese Proxy-Requests über das Tailscale-Network an mein Homelab schicken, und dann brauche ich nicht mal eine IPv4-Adresse, weil das einfach alles über diese eine Node im VPS hängt. Was ja mega geil ist. So expose ich erstens nicht meine IPS-IP, also meine IP von meinem Internetprovider. Das heißt, ich kann quasi nicht gedidost werden in meinem Homelab. Zum anderen muss ich dann nicht mehr für IPv4 zahlen bei Mnet. Und drittens kann ich auch, wenn ich irgendein Problem habe oder irgendwas abschalten will, kann ich einfach sagen, ja, die VM schalte ich einfach ab und alles ist abgeschalten. Was hältst du davon?
Finde ich spannend, aber ich habe halt den Use Case nicht. Also wenn ich halt irgendwas bei Hetzner hoste, dann muss das halt rock solid und mega stable sein. Also da.
Ja, aber das hat doch damit gar nichts zu tun. Also was meinst du jetzt damit?
Also ich dachte jetzt eher so an Node-Sharing mit Portainer zum Beispiel, dass ich dann sage, hey, ich habe vielleicht einen Teil meiner Infrastruktur zu Hause und einen anderen Teil bei Hetzner, aber du meinst jetzt praktisch nur den Proxy, richtig?
Ich meine nur einen Proxy, ja, also okay. Ich meine quasi ja. Nur, ich will jetzt nicht. Das kann man auch machen. Also man kann zum Beispiel Docker Swarm auch über das Tailscale-Netzwerk machen. Ja, genau,
das habe ich halt an ein paar Stellen gesehen, weil ich war jetzt auch an dem Punkt, dass mein Server halt ja, also es ist nicht groß, irgendwie so ein 12-Euro-Server, dass der halt aber jetzt so langsam zu voll wird mit der Nextcloud. Und ich mir dann überlegt habe, hey, könnte ich da so eine Mischung aus Self-Hosted und Headsnar machen? Bin dann aber relativ schnell zum Entschluss gekommen, dass es viel, viel, viel zu unstable ist und ich das anders machen möchte.
Das würde ich auch nicht so machen, aber kann man machen. Ich finde es aber für den Proxy halt geil. Also ich finde halt, das ist eine super Möglichkeit, um halt Connections in dein Netzwerk zu lassen.
Das ist schon richtig. Und du hast dann halt die Firewall auch von Hetzner und Co.
Also richtig, du hast Firewall, du hast DDoS Protection von Hetzner, du hast rein theoretisch, kannst du da ja alles auf dem VPS auch machen, was du möchtest, und kannst sogar auch über ACLs, also über Access Control Lists, kannst du auch sogar einschränken, auf welche Hosts der VM-Host in der Cloud überhaupt Zugriff hat in deinem Heimnetzwerk. Und das ist halt schon geil. Also das, finde ich, ist eigentlich ein perfekter Use Case auch für so ein Mesh-Network einfach.
Ja, da kommt man vielleicht sieht man den Use vor. Ich ziehe den mal nach oben. Also Hetzner hat ja jetzt auch Block-Storage angeboten. Also hat jetzt ja, Object-Storage. Also hat jetzt S3-kompatiblen Object-Storage. Und das würde natürlich auch dann erlauben, dass du vielleicht aus einer internen Infrastruktur heraus direkt auf diesen S3-kompatiblen Storage zugreifen könntest.
Richtig. Aber ja, also ich muss sagen, das ist eigentlich schon ganz cooles Setup. Und ja, da werde ich jetzt mal gucken, wie das so läuft. Ich habe zum Beispiel auch, also was auch vielleicht ein Use Case für dich wäre, wenn du jetzt einen Home Assistant hättest, dann willst du den ja auch öffentlich quasi steuern. Und der Home Assistant wird aber wahrscheinlich in deinem Zuhause sein. Und um den jetzt draußen zu exposen, ist das, glaube ich, eine sehr gute Lösung.
Ja, oder halt auch einfach als Alternative zu dem Synology-proprietären VPN, das Ding aufmacht,
ja.
Oder der Fritz-VPN.
Ja.
Ja, ich sehe die Vorteile, aber ob ich jetzt so einen Anwendungsfall gleich habe, weiß ich jetzt noch nicht.
Ja, aber vielleicht ihr Zuschauer.
So ist es. Auch zu unseren Zuschauern gehören meine neuen Studenten. Ich mache jetzt nämlich wieder eine Vorlesung.
Wenn die nicht zuhören, kriegen die eine schlechte Note.
Ja, auf jeden Fall eine schlechte Note. Also dann ist wieder 1-0 nichts zu holen.
Das ist ein Joke übrigens.
Das ist nicht jetzt genau. Meine wissenschaftliche Integrität ist ungebrochen und es ist mir auch sehr wichtig. Also anders funktioniert Universität, glaube ich, nicht. Was mache ich da? Ich bin Gastdozent und mache ein sogenanntes Projekt. Ein Projekt ist, also andere sagen dazu Lab oder Praktikum, hat es bei mir geheißen. Es ist letzten Endes so eine Art praktische Vorlesung, wo man nicht am Ende eine Klausur schreibt, sondern wo man über den...
Ich hätte gesagt Projektarbeit, oder?
Projektarbeit, ja, tatsächlich. Also wo du halt über einen Zeitraum von einem Semester ein Produkt komplett selbst entwickelst. Und das ist dann für viele auch zum ersten Mal der Umgang mit Git, mit Production Issues, mit Docker, mit Containerisierung, Deployments, CI/CD, Scrum, agile Methoden, Aufgaben aufteilen, Tickets verstehen, Anforderungen erheben. Und es funktioniert relativ gut. Auch deshalb funktioniert es gut, weil es zum einen sehr viele ECTS gibt. Das bedeutet, die Studierenden müssen da relativ viel Zeit auch aufwenden. Und es funktioniert auch deshalb besonders gut, weil es dieses Mal Masterstudierende sind.
Ja, nämlich sehr
im
gut.
Studiengang Business Innovation und SE, keine Ahnung, was das heißt, BISEM und CASE, das ist Cloud Application and Security Engineering. Ich habe zwei Leute von CASE, das sind dann eher so die DevOps-Parts, lässt sich super gut einteilen, die kümmern sich dann so um Security und DevOps und der Rest macht dann die prozessgesteuerte Anwendung. Wir verwenden eine Python-basierte Process Engine namens Biff Workflow, die ist Open Source, benutzt aber auch Teile von Camunda, also so dieses Frontend ist ein Shameless Fork von Camunda, von den Camunda Designer, und im Backend für die einzelnen Services natürlich Quarkus. Wir haben uns nicht für ein Kubernetes entschieden, weil das einfach zu komplex und zu aufwendig ist.
Schwierig, das kriegen die einfach nicht hin.
Ja, und es ist ein zu großer Overhead. Ja, es ist ein Skill-Issue, aber auch ein Zeit-Issue. Weißt du, musst
ja
relativ
klar.
Viel Zeit investieren.
Haben wir auch schon mal drüber geredet. Es ist halt auch einfach so. Also, bis man dann in dieser Projektarbeit gecheckt hat, wie Kubernetes überhaupt funktioniert und wie man das richtig aufsetzt, das dauert
genau.
Zu lange.
Genau, und also wenn es jetzt ein fertiges Kubernetes gäbe, der THI, also sozusagen eine Container-as-a-Service-Plattform, wo man dann wirklich nur noch die Helm-Charts deployen muss, fein, da hätte ich gesagt, das ist cool. Aber wenn man wirklich from scratch alles machen muss und dann auch nur noch einen Hetzner-Server zur Verfügung hat, dann ist es echt witzlos. Und genau deshalb haben wir ein ganz klassisches Setup mit Docker Compose und Portainer. Damit kann man schon so ein paar Grundlagen, irgendwie so Docker Networks, das ist irgendwie der Proxy, nur mit den Services redet, die auch HTTP machen und die Postgres nicht exposed werden. So, also ein paar Use Cases kann man da schon ganz gut durchspielen. Und ich habe noch gar nicht gesagt, was wir implementieren. Und zwar implementieren wir eine Inventarverwaltung für gemeinnützige Vereine. Und das funktioniert relativ gut und ich habe echt große Hoffnungen. Also wir haben es MIT lizenziert, dass da am Ende auch ein Open-Source-Produkt rauskommt, das man weiterentwickeln und verwenden kann. Der Use Case ist ziemlich einfach. Ich kenne es aus meiner Jugend. Du bist ein CVJM und du hast irgendwie 50 Zelte und diese Zelte werden regelmäßig verliehen und ausgeliehen an Freizeiten, an. Und das ist echt, also mit einer Excel-Tabelle kommst du da nicht weiter, weil die Leute müssen das ja reservieren können und müssen dann wissen, was ist denn noch da und wie schaut denn gerade das Inventar aus und dann musst du manchmal die Dinge rausnehmen, weil sie gewartet werden müssen. Und turns out, 20 Zelte vom selben Typ, die auseinanderzuhalten, also die zu identifizieren, ist echt eine Challenge. Also die wenigsten haben da eine Inventarnummer drauf oder so, sondern das ist halt einfach irgendwie so ein Zellen, die fallen dann irgendwie komplett auseinander und einer sind 20 Jahre alt und die gewartet und irgendwie 1,5, das ist die ganze Zeit gewartet wird. Also absolute Vollkatastrophe. Und wir versuchen da halt eine Softwarelösung mitzumachen, die dann halt im Web funktioniert, wo man dann von zu Hause aus das Inventar von dem Verein sich anschauen kann und sagen kann, hey, ich brauche jetzt irgendwie diese Zelte, diesen Volleyball und dieses Netz und hier diese Gulaschkanone. Und dann kann man sich die, ja, seriously, haben wir natürlich auch.
Geil.
Und dann kann man sich die Gulaschkanone reservieren, sie dann abholen, bekommt dann schöne Erinnerungen, QR-Codes drauf, kann sie scannen. Der Lagerwart kann dann eine Übergabe machen, die Dinge dann ausgeben. Also das soll schon ein relativ cooles Projekt werden. Und ich bin gespannt, vielleicht ergibt sich ja dann auch ein größeres Open-Source-Projekt, wie es jetzt mit Hops geworden ist. Zumindest die Ideen haben wir ja auch von einem anderen Uni-Projekt an der TAI recycelt. Und ich habe da große Hoffnungen und die Leute sind motiviert, also das scheint was Gutes zu werden.
Cool.
Ich habe wieder einen Antrag geschrieben, Lukas.
Schon wieder?
Und ich habe ihn gewonnen.
Schon wieder?
Ja. Ich muss dir gestehen, also einen kleinen, aber nur einen ganz, ganz, ganz kleinen.
Ja, worum geht's denn?
Es geht darum, dass ich der Meinung bin, dass ehrenamtliches Engagement ganz oft darunter leidet, dass es scheiße organisiert ist. Also ich weiß, warst du jemals Mitglied in einem Verein oder so?
Nein.
Gut, also dann kann ich dir erzählen, wie es meistens funktioniert. Völliges Chaos. Also irgendwie die Susanne, die es immer macht, die macht es halt immer und keiner weiß warum und die beschwert sich dann, dass sie es immer machen muss, aber keiner weiß, welche Aufgaben dann überhaupt anfallen und Deadlines werden nicht eingehalten und du hast irgendwie dann fünfmal Kartoffelsalat, aber keine Würstchen. Also das ist so das, womit sich die ehrenamtliche Sphäre in Deutschland tagtäglich zerstreitet. Und wir haben im CVJM, weißt du ja, wir organisieren ein relativ großes Festival oder auch verschiedene Festivals. Wir haben einen Jahresumsatz von mehreren 10.000 Euro. Und wenn man da irgendwas verbummelt, dann geht es halt relativ schnell südwärts. Deswegen haben wir schon vor längerer Zeit angefangen, im Scrum-Prozess zu arbeiten.
Mhm.
Also wir arbeiten tatsächlich sprintbasiert. Wir packen Aufgabenprojekte in den Sprint. Wir benennen Verantwortlichkeiten. Wir machen Reviews. Wir erklären Impediments. Wir definieren eine Definition of Done. Nicht für Software, sondern tatsächlich für Aufgaben. Zum Beispiel bei der Organisation von dem Konzert. Also sowas wie Flyer liegen vor.
Ja.
Und sind bei Hugo und Peter irgendwie angekommen per UPS und Flyer sind ausgeteilt auf dem So-und-So-Festival. Also eine saubere Definition of Done, eine saubere Definition of Ready und die werden dann in Sprints eingeteilt und jeder im Verein von diesen 20, 30 Leuten, die sich engagieren, kann dann jederzeit auf dieses Board, aufs Backlog schauen und sehen, was ist zu tun, was könnte ich denn tun, wo ich habe vielleicht die nächsten 2 Wochen keine Zeit, dann mache ich nichts oder ich habe die nächsten 2 Wochen viel Zeit, weil ich gerade Semesterferien habe und kann dann auch mal eine größere Aufgabe übernehmen. Das funktioniert relativ gut und ich habe dann bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt ein Projekt beantragt, um ein bisschen Geld zu kriegen, das zu dokumentieren. Und das ist es jetzt auch. Also ich habe mir die Domain gesichert, agiles-ehrenamt.de und da knall ich jetzt einen Dokusaurus drauf. Alles Open Source, also vor allem die Texte dann Open Source, wo ich dann beschreibe, wie man so ein agiles Scrum-Vorgehen in einem ehrenamtlichen Kontext besonders gut
Cool.
Oder besonders schlecht, keine Ahnung, wie das gut oder schlecht sind, aber wir machen es auf jeden Fall, wie man das da besonders gut machen kann. Und es würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere Hörer hier sich dafür auch begeistern kann. Dann sind Merch-Requests und Pull-Requests oder vielleicht auch ein gemeinsames Aufsetzen von dem Dokusaurus natürlich eine super Sache. Der CVJM Jugendkultur und Musik und Open Project e.V. in ihren Pfaffenhofen und auch ein bisschen der BUND Naturschutz in Form von ein bisschen Personalüberschneidung sind da schon mit dabei. Und ja, ich bin mal gespannt, was draus wird. Also wir werden das dieses Kalenderjahr noch fertig machen. Da gibt's dann halt eine schöne Dokumentation drüber.
Cool.
Auch schön sind Raycast Extensions.
Oh ja, ihr wisst ja. Ich bin ein sehr großer Raycast-Fan und ich habe immer mal wieder so ein bisschen ausprobiert mit Raycast-Extensions, habe mir das so angeguckt. Ich glaube, ich war sogar in der damaligen Beta, als die Extensions in die Beta kamen, habe ich das sogar schon gemacht. Und ich habe jetzt eine Extension für den Zen-Browser gemacht. Das ist so ein Firefox-based Browser, der sehr viel von den Design-Sachen sich abguckt bei Arc. Hab da einfach die Firefox-Extension kopiert, hab das auf Zen angepasst, hab überall den Namen geändert und funktioniert super gut. Ist sogar im Store, also könnt ihr auch downloaden. Und da bin ich jetzt der Author. Hab meine erste Extension damit gemacht und hab dann direkt auch die zweite gemacht. Und zwar wurde
Merge Request, Pull Request.
Nee, ein Tool, so heißt es, ein Tool vorgestellt bei der NixCon, mit der man die Nix OS Options sehr cool durchsuchen kann, ohne eine fette Elasticsearch. Und das ist aber nur Browser-based mit WebAssembly. Und ich habe da eine Extension für gemacht. Das Ganze nennt sich Nischt OS, tatsächlich auch von Deutschen gemacht.
Mega lustig.
Ja, mega lustig, weil wegen Nix und Nischt und so, mega funny. Und da habe ich eine Raycast-Extension gemacht, damit man das auch nativ mit Keyboard-driven Shortcuts navigieren kann. Und das ist auch echt ganz cool. Die ist noch nicht public. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen dran feilen. Da hat jetzt einer der Raycast-Maintainer gesagt, hier, mach mal ein bisschen geiler. Hier.
Das ist tatsächlich schön.
Ja.
Open Source Contributions machen echt Spaß. Also ich merke es jetzt ja auch irgendwie mit Hops. Das ist schon irgendwie cool, wenn dann irgendwie so random Zeug reinkommt und man auch irgendwie Dinge gestalten kann und Leute darauf aufmerksam werden und sich so eine Community aufbaut und die Tabelle mit den Gesichtern und den Profilen immer größer wird und dann es schon zweizeilig ist. Also das ist schon eine tolle Sache und es macht echt ziemlich Spaß. Ein Grund, warum wir nicht den Podcast released haben, solange ist Into the Endless Night.
Ah,
mein Album, das Album meiner Band, welches.
Dein Album.
Du machst dich immer drüber lustig, dass seit wir uns kennen,
ja,
dieses Album in der
Mache ist. Es stimmt ja auch. Es ist ja nicht mal ein Gag.
Es ist nicht mal ein Gag.
Also
wir haben 2011 die ersten Sachen aufgenommen.
Ich kenne dieses Album schon über 7 Jahre. Und es ist bisher noch nie rausgekommen, aber anscheinend.
Aber jetzt ist es da und wir hatten eine Release-Show auf dem Blast of Eternity. Das ist ein Festival, wo ich auch selbst der Gründer bin und mit organisiere. Einfach um da einen Safe Space zu haben, um mit mega krassen Ideen auch mal over the top zu gehen. Und wir haben natürlich dann das Album auch released. Und ich sag dir, der Umgang mit physikalischen Produkten ist echt nochmal ein ganz anderes Level als mit Software. Also du musst halt echt international schauen, dass man diesen Quatsch verteilt an die Distributoren. Wir arbeiten mit 2 Distributions zusammen, beziehungsweise unser Label hat dann im Hintergrund nochmal Alive und irgendein Ding in Amerika, ja, welches dann in den Vertrieb geht. Und dann geht das Ding an Amazon und du musst Reviews schreiben und auf 1000 verschiedene. Es ist dann auch nochmal so, dass die Distributoren und die Händler halt nicht sagen, okay, ich kopiere jetzt aus einem Sheet die ganzen Informationen zusammen, sondern die geben dir halt ganz genaue Vorgaben, wie du dieses Release präsentieren musst. Also ja, im Ernstfall schicken sie dir einen Link, so chip mal jetzt bitte alles ein, hier so vom Labelcode bis hin zur Beschreibung. Krass. Ja, das ist halt alles so, auch bei Amazon, damit es da halt richtig gelistet wird, musst du halt irgendwie so durch 1000 Wizards und schreckliche Editoren gehen.
Das, boah, krass, so, wie gut ist dann eigentlich DistroKid?
Ja, tatsächlich. Also DistroKid macht das wirklich richtig, richtig gut. Und also long story short, das hat zwar alles Gott sei Dank unser Label gemacht, also ganz großen Dank an Samuel, der da wirklich alles möglich gemacht hat und wahrscheinlich stundenlang, tagelang geschuftet hat, aber natürlich unterstütze ich dann, wo auch immer es geht, unter anderem auch mit Interviews. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Interviews gemacht, wirklich von großen Magazinen. Wir sind im aktuellen Legacy drin, wir sind im aktuellen Orkus drin, wir sind in einem englischen Magazin drin, dessen Namen ich vergessen habe, also Printmagazine, die eine hohe Tausenderauflage haben, aber halt auch kleine Blogs, die sich auch lohnen. Was mich besonders gefreut hat, wir sind bei einem chinesischen Underground-Blog, die auf einem verschlüsselten WeChat-Kanal publizieren, weil halt sowohl Metal als auch Christentum in China jetzt nicht so geil ist. Das fand ich dann relativ cool, wie die uns dann über so verschlüsselte Kanäle erreichen. Wir haben ein Interview für die lokale Presse, für Radiostationen, die dann Airtime uns geben wollen. Also das musste alles koordiniert werden und letzten Endes halt auch bis hin zum Bekleben von den limitierten Schallplatten mit den Aufklebern, dass man weiß, welche limitierte Edition es ist. Und es hat sich gelohnt tatsächlich. Also kommen wir vielleicht erstmal zu dem Release an sich. Das war letzte Woche am Freitag. Wir haben natürlich so auf sozialen Medien Gas gegeben ohne Ende. Und wir haben die erste limitierte Edition ausverkauft.
Cool.
Das heißt, 100 Astral Wave Schallplatten sind verkauft. Wir haben jetzt die zweite limitierte Edition begonnen. Also Opus Irae heißt die Band, Into the Endless Night is released. Man kann es nur noch auf Bandcamp kaufen, auf Vinyl. In der nicht limitierten Version, das ist ein weißes Vinyl, also plain white. Und dann gibt es noch ein Vinyl, das ist schwarz-blau marmoriert. Das nennen wir Midnight Blue, so wie Apple. Und damit kann man froh werden, glücklich werden und das Ding auf seinem Plattenteller tun. Da sind noch einige da. Also das ist auch auf 100 Stück limitiert, aber ich glaube, da sind jetzt noch so 80 oder 70 noch da. Als wenn man schnell ist, kann man die noch auf Bandcamp kaufen. Und was mich besonders freut, mein Ziel war eigentlich, dass ich mit dem ersten Release zumindest im Peak mehr als 1000 Monthly Listener auf Spotify kriege. Und das haben wir geschafft.
Ah ja,
geil. Das war schon am zweiten Tag. Also wir stehen jetzt gerade bei 1230 oder so Monthly Listener. Und das ist echt cool. Und wenn man dann halt sieht, dass irgendwie so die ganzen Blogs, die man gar nicht kennt, auf einmal Reviews schreiben. Gestern kam noch eine YouTuberin, die immer 4 Releases pro Woche vorstellt, rein mit irgendwie 5000 Abonnenten und 1000 Views jetzt schon drauf. Also das ist eine coole Sache und hat echt mega viel Spaß gemacht. Und es freut mich, dass es auch so gut in der Perzeption ist. Was ein Mega-Stress war unsere Release-Show. Mhm. Und da kann ich jetzt mal ein bisschen abnörden. Beziehungsweise unser Gitarrist hat abgenördet. Man muss dazu sagen, unser Gitarrist ist auch Informatiker und ist neben seiner Tätigkeit als Wissenschaftler auch in der Road-Crew von unter anderem Adam Angst und Fjord dabei. Also weiß, wie so dieses ganze Zeug auf der Bühne funktioniert. Und wir haben ja als symphonische Black Metal Band einen Backing Track. Das heißt, unsere Show ist letzten Endes auf die Millisekunde immer gleich. Mhm. Da haben wir uns gedacht, Mensch, wie wär's denn, wenn wir dann auch auf die Millisekunde eine Lichtshow cueen können?
Ja.
Und genau das haben wir gemacht.
Ah, geil.
Das heißt, das ist eigentlich was sonst wirklich nur so ultra krasse Musical-Produktionen und irgendwelche Theater machen. Das haben wir uns mit günstigen Open-Source-Lösungen zusammengedengelt und ich erkläre dir mal kurz, wie das funktioniert.
Ja, ich bin ganz Ohr.
Der Kern davon ist ein Open-Source-Tool, da kannst du mal draufklicken, QLC Plus.
Okay.
Das gibt es für Linux, für Windows, für macOS und für den Raspberry Pi. Das ist ein Open-Source-Tool mit der UI aus der Hölle. Also sieht wirklich aus wie Windows 95. Wahrscheinlich, weil es auch schon zu alt ist. Und damit kann man sich einen virtuellen Light-Controller bauen. Also das ist so komplett geil. Diese Bastelecke. Das heißt, man hat dann so eine UI, da gibt man dann irgendwie so die ganzen Kanäle ein, klickt sich dann über so einen Designer so ein Desk zusammen und hat dann auf diesem Desk Knöpfe.
Ja, ich sehe es. Das ist ja lustig.
Und es expose dann auch nochmal ein Webinterface, sodass man es dann auf dem iPad laden kann, um dann zum Beispiel auch Multitouch zu machen. Das will man ja in der Regel, dass man dann damit seine Show kontrollieren kann. So, jetzt wollen wir ja aber die Show nicht manuell kontrollieren, sondern wir wollen ja, dass die Show automatisch mit dem Backing-Track mitläuft.
Ja.
Das heißt, wir nutzen dann den virtuellen MIDI-Driver, der bei jedem macOS dabei ist. Der macht sozusagen keine Hardware auf als MIDI-Ein- und Ausgang, sondern das ist einfach ein virtueller Driver, der dann in jeder Software als MIDI-Gerät erkannt wird und man kann dann innerhalb von Software routen.
Mhm.
Das heißt, in Cubase legen wir dann einen MIDI-Channel an und dieser MIDI-Channel, der spielt dann nicht ein externes Keyboard, sondern der geht dann in diesen MIDI-Driver rein und schickt dann dort die Informationen. Zum Beispiel haben wir verschiedene Szenen, die kann man dann immer an- und ausmachen. Also was weiß ich, Gitarrensolo, dann wird halt der Gitarrist angestrahlt oder vorne der Sprayfogger, wenn es irgendwie abgehen soll mit Double Bass und irgendwie Blastbeat, dann geht der Sprayfogger los und sieht dann aus wie so eine Feuerfontäne. Und diese Informationen, die sind dann im MIDI drin,
mhm.
Die werden dann aber von QLC Plus als Klick von einem MIDI-Controller gelesen. Das heißt, man macht dann da nochmal ein Mapping und sagt dann, hey, das ist jetzt der Controller, der virtuelle Controller, also aus dem virtuellen MIDI Drive wird dann ein virtueller Controller. Man tut dann also so, als hätte man hier so ein Keyboard angeschlossen,
mhm.
Und mappt dann nochmal die einzelnen Controller auf gewisse Aktionen innerhalb der Software.
Ah, so. Geil.
Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie kommen diese Informationen denn jetzt ans Licht?
Ach so, ja.
Ja, weil die sind ja jetzt erstmal nur in diesem QLC Plus drin. Also wie redet denn dieses QLC Plus?
Ihr
Plus,
die haben jetzt wahrscheinlich irgendeinen Anschluss.
Ja, genau. Und jetzt eine Welt geht auf. Ich sag's dir, es gibt einen Standard, der nennt sich ArtNet.
Mhm.
Und dieser Standard ist einfach ein Kommunikationsprotokoll, welches auf UDP basiert.
Okay.
Also ein kompletter ISO-OSI-Stack, der nichts anderes macht, als Licht zu steuern.
Aha.
Und der funktioniert dann tatsächlich on top of IP, also UDP-IP.
Ja.
Und man kann dann ein Netzwerkkabel in seinen Rechner reinstecken.
Ja.
Und muss 1000 Dinge schwitzen und Panik schieben, dass es funktioniert und erkannt wird, weil natürlich alle Wi-Fis und Router und DNS und DHCP, die in diesem normalen Netzwerkkosmos für user-friendly Dinge funktionieren, halt ignoriert werden müssen.
Ja.
Und dann hat man ArtNet. So, aber wie kommt man jetzt von diesem ArtNet zu diesem DMX? Also DMX ist ein Standard, der funktioniert über diese Mikrofonkabel.
Ja.
Also diese XLR-Kabel. Da nimmt man andere Kabel, die einen anderen Widerstand haben, aber das ist jetzt erstmal egal. Und dann braucht man nur noch eine ArtNet-Node.
Mhm.
Und die gibt es sowohl für Wi-Fi als auch kabelgebunden. Und unser Gitarrist hat dann für die Band ein kabelgebundene ArtNet-Node gekauft. Das heißt, wir haben jetzt eine Showtech-Net 2.3 Pocket. Das ist so ein Raspberry Pi-artiges Gerät.
Mhm.
Hat so ein monochromes Matrix-Display, wo man dann zumindest mal so die IPs ein bisschen sieht und die Subnetzmasken und so ein bisschen Diagnoseinformationen. Und die kann man dann per Ethernet ins MacBook stecken.
Ja.
Und auf der anderen Seite gehen dann jeweils zwei DMX-Universen raus.
Ah, ja.
Und die daisy-chaint man dann in die Lichter. Da haben wir dann natürlich vom Washer bis zum Blinder, Moving Heads sind auch ein paar dabei. Die werden dann in Reihe geschalten und dann kann man damit dieses Licht steuern.
Ja, cool.
Ja, cool. Und ich sagte, wir haben Blut und Wasser geschwitzt. Wir hatten eine Umbauzeit von 30 Minuten und wir haben 20 Minuten verzweifelt versucht, eine Connection zu dieser ArtNet-Node zu kriegen.
Okay.
Also stell dir vor, du stehst komplett mit Corpse Paint auf dieser Bühne, die die Leute stehen schon vor der Bühne, also da stehen schon eine dreistellige Anzahl von Leuten rum, die dich beobachten, ja, und die einfach nur gespannt sind, wann es jetzt endlich losgeht. Ja. Und du strugglest völlig verschwitzt und panisch. Da jetzt irgendwie liegt es an der Subnetzmaske oder ist das Kabel nicht richtig eingesteckt oder müssen wir jetzt hier nochmal durchbooten? Und wir haben 20 Minuten gebraucht, um dieses Ding hinzukriegen. Und es war irgendein absolut weirder Seiteneffekt von, da war noch ein WLAN an und es waren drei Interfaces im MacBook und dann nochmal eine falsche Subnetzmaske und IP-Collision. Und wir wissen bis heute nicht, was passiert ist. Und es war einfach, es waren die schlimmsten 20 Minuten. Ja, dieses Jahres würde ich sagen, weil halt einfach mal eine Zeit lang nicht klar war, ob unsere Show überhaupt also wir haben das ja auch vorbereitet, also es sind ja Manntage an Aufwand reingeflossen, das Ding zu proben. Wir haben es vorher extra nochmal, wir haben einen Club gemietet oder einen Club reserviert, um dann dort nochmal zu proben, die ganze Show mit Aufbau und Abbau. Hunderte Kilometer gefahren, um das zu proben. Viele, viele Manntage, um die Show zu programmieren. Und dann hätte es irgendwie nicht funktioniert, weil irgendeine IP nicht gefunden wurde. Also das war einfach ein Nervenkrieg. Und ich bin froh, dass es dann geklappt hat.
Ja, und das ist das Wichtige.
Wenn ihr da bessere Vorschläge habt, ich bin dafür alles offen. Und deswegen habe ich es ja gerade vorhin auch gesagt, vielleicht ist es sinnvoll, wenn man dafür einen Raspberry Pi hat, also einen Rock Solid Raspberry Pi, der halt alles schon vorkonfiguriert hat und nicht nochmal groß irgendwie mit DHCP sich neue IPs sucht. Das ist vielleicht so das, wo ich gerade hindenke. Alternative wäre, dass man vielleicht das WLAN, das wir sowieso auf der Bühne haben, um unser Innenmonitoring zu managen, dass man da vielleicht die Artnet-Node reinkriegt, dass man halt wirklich nur ein WLAN braucht, um die Sachen zu managen. Das sind so die Dinge, aber irgendwas müssen wir da optimieren, dass es nicht jedes Mal so ein Nervenkrieg wird.
Ja, auf jeden Fall.
Ansonsten ist QLC Plus wirklich ein Tipp. Also wenn ihr, also für Home Lightning lohnt sich's nicht. Also das auf keinen Fall. Dafür ist es ein zu großer Overhead. Aber wenn ihr so, ich sag mal, mittelgroße Veranstaltungen betreut, eine Bühne oder vielleicht auch tatsächlich mal so ein Kongress, wo man ein bisschen Licht braucht, hell, dunkel, dunkler machen, wenn der Redner redet und vielleicht mal ein Spot oder so, dann ist dieses QLC Plus auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich war überrascht, wie featurereich dieses Tool ist. Und ich war auch überrascht, wie absolut scheiße es dann aussieht.
Ach ja. Naja.
Was ich noch sagen kann, es ist wahnsinnig weird, oder ich habe mich wahnsinnig komisch gefühlt, als wir zum ersten Mal auf Ernst Autogramme geben durften.
Krass, ja, cool.
Also wenn man so, weißt du, Leute, die dich nicht kennen und die halt auch einen ganz anderen Bezug zu jemandem haben als jetzt die Leute, die uns kennen, weil die wissen ja, ich bin der Markus und ich bin ja, das ist ja was ganz was anderes. Aber wenn dann halt so random Leute kommen und Autogramme wollen, das fand ich schon relativ fresh. Das hat nochmal so, hat sich so angefühlt wie der nächste Schritt in der Karriere eines Musikers.
Ja, schon cool. Du bist jetzt quasi famous.
Fast, also immerhin so famous und das fand ich ganz stolz. Wir haben jetzt genauso viel Monthly Listener auf Spotify wie die Musikgruppe, die gerade in der Spitzenförderung der Popularmusik in Bayern ist.
Nice.
Ja, also das war so eine kleine Genugtuung, so hey Leute, wir schaffen es auch ohne, dass man uns irgendwie ein paar zigtausend Euros in den Allerwertesten steckt.
Ja, wo ich auch nicht zigtausende reinstecken wollte, war ein Regal. Und zwar braucht man ja Möbel, bekanntlicherweise.
Stimmt, auch wenn man eine neue Wohnung hat, dann ist es kein Fehler, glaube ich, wenn man da Möbel
hat. Wenn man da Möbel hat. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob du das Meme kennst, aber so, that's enough for me, wo man dann irgendwie so ein Bild sieht von so einem...
So ein Fernseher, eine Matratze.
Genau, Matratze auf dem Boden, Fernseher auf dem Boden, genau. Ja, genau. Aber wir wollten da schon Möbel haben und ein Ding war Möbel im Büro und speziell ein Regal. Jetzt wollte ich aber in dieses Regal vielleicht potenziell Server reinstellen.
Ui.
Potenziell einen 3D-Drucker reinstellen. Und dann hat man halt das Problem, dass keins der Regale dafür gemacht ist.
Ja, da hätte ich wahrscheinlich direkt ein Schwerlastregal genommen.
Genau, entweder ein Schwerlastregal, das sieht dann aber auch irgendwie nicht
das sieht absolut ganz
so gut aus, vor allem im Büro und so. Es sieht schon eher rustikal aus. Und ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das jetzt besser aussieht. Doch, ich denke schon. Und zwar, was ich dann gesehen habe, was ich durch einen anderen Kontext gesehen habe, aber kennst du das Luck Rack?
Ja, natürlich.
Ja,
aber das Luck Rack, das ist ja Wellpappe mit ein bisschen Furnier drauf.
Ja, wie heißt es? Spanbrett, Brettspan.
Ja, also meinst du, da kannst du einen Server draufstellen?
Nee, drunter stellen.
Drunter, okay. Drunter ja. Ist okay, ja, aber ja. Drauf.
Aber man muss auch sagen, kein fetten Server. Also das sind so kleine Office-Geräte.
Ja, okay.
Also ich werde da jetzt nicht einen, so wie in der Firma oder so, so ja, einen
da
fetten,
ich jetzt dran gedacht, nee, so ein nee, nee, 19-Zoll-Dings.
Nee. Passt auch gar nicht rein. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Zoll da reinpasst, aber egal. Und zwar nicht direkt ein Luck Rack, sondern ich habe dann nochmal gegoogelt und es gibt tatsächlich sogar 3D-Printer-Enclosures für das Lackregal. Und ich habe jetzt keine Enclosure gemacht, sondern es ist schon noch offen, aber ich habe mir so Riser gedruckt im 3D-Drucker für das Regal, wo ich dann quasi das reinschrauben kann in den Tisch und dann steht ein zweiter Lack on top auf dem ersten Lack, oben drüber, bloß halt 10 cm noch weiter oben, damit der Drucker reinpasst. Und das ist halt richtig geil. Also das hat so ein richtig, also es sieht nicht schlecht aus tatsächlich. Und
ja, das wollte ich gerade fragen, sieht zwar nicht ein bisschen gebastelt aus?
Klar, es sieht natürlich ein bisschen DIY-ig aus, aber ich find's trotzdem noch schick, weil, also wenn du dir das mal online anguckst, ich weiß nicht, was Nerds haben, aber die haben auch einfach kein Auge für Design, das sieht jedes Mal so hässlich aus. Die nehmen sich dann schwarze Tische und drucken dann hellgrüne Akzente dafür oder irgendwie hellpinke oder so, wo ich mir so denke, Alter, mach das doch einfarbig. Das sieht doch 10-mal besser aus. Und wir haben es jetzt tatsächlich, wir haben weiße Lacks genommen und weiße Filament und dann sieht's echt eigentlich ganz schick aus. Ja, vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was ein Lack ist, ein Lack ist ein Lacktisch und das ist eigentlich so ein ganz kleiner, also ein
Beistelltisch,
wie so ein Coffee Table so ein bisschen, aber halt so klein. Ja.
Random Fact, wir hatten mal eine Beratung für die Bühnenperformance von unserem Kammermusikensemble.
Ja.
Und da hat unser Consultant, also unser Theaterpädagoge oder Theaterregisseur gesagt, ich darf meine Noten nicht auf den Boden legen, weil das ja mein Werkzeug ist, das muss ich ja wertschätzen.
Ja.
Und ich habe dann tatsächlich jahrelang einen Lacktisch mitgenommen,
geil,
der neben mir stand und da habe ich dann meine Noten draufgelegt, weil ich die ja wertschätzen musste.
Ja.
Und unser Lichttechniker damals, der hat dann den immer transportieren müssen und der war dann irgendwann so sperrig und hat sich so drüber aufgeregt, dass er dann so ein magnetisches Furnier unten hin gemacht hat. Das heißt, ich habe heute noch zu Hause einen Lacktisch,
geil,
dessen Beine man magnetisch einklappen kann.
Cool, aber das ist doch geil. Das ist auch DIY. Geil. Aber ja, der ist 55 mal 55 Zentimeter groß und das ist halt eigentlich die perfekte Größe, um da so einen 3D-Drucker auch reinzustellen. Und ich finde es halt echt cool. Das einzige Problem an dem Ding ist, dass der relativ flimsig ist und so ein 3D-Drucker wackelt relativ viel,
ja,
und dann wackelt halt alles und das ist nicht so gut für den 3D-Print, aber natürlich gibt es auch 3D-Prints, die Stabilität erhöhen von dem Lacktable natürlich. Das heißt, ich habe mir dann für den Lack-Enclosure noch so Stabilitätsdinger geholt, die man dann quasi so seitlich innen an die Beine macht und dann in den Tisch auch schraubt, sodass das halt miteinander mehr verankert ist und jetzt ist der fast rock solid. Also echt, kann ich empfehlen. Ist sehr cool und auch ein cooles Projekt, um das so zu machen.
Ja, also Lack ist tatsächlich, also gerade für so DIY-Sachen mega gut. Und ich finde, man sollte auch immer einen zu Hause haben.
Ja.
Ich werde jetzt mal den nächsten Punkt nicht erzählen, weil der, glaube ich, einfach langweilig ist. Da fange ich dann nur wieder an zu ragen und das hat nichts mit Technik zu tun.
Noch ein Punkt zum Lack.
Ja.
man muss natürlich den Price Point auch mal betrachten.
17 das, Euro oder so?
Nee, das Ding kostet 10 Euro.
10,
Alter. Ja, und dann hast du dir halt irgendwie so ein Regal zusammengeschustert für 40 Euro. Also, ja, wir haben jetzt einfach so zwei gestackt und dann nebeneinander. Also,
ja. Ja, ich will ja mir auch ein Regal kaufen. Ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt. Mein Schreibtisch wird langsam zu voll.
Ja.
Ich habe zu viele Gadgets. Und,
ich kann dir die Sachen drucken.
Ja, vielleicht ist lag da die Option.
Ja?
Wobei ich mir eher an so ein bester Regal gedacht habe.
Nee, zu teuer.
Da kommen dann meine Maschine und mein Keyboard und diese ganzen MIDI-Controller, die ich hier habe, rein.
Man kann sich auch den LUC Pro holen. Das ist dann quasi der LUC Coffee Table. Dann hat man zwischendrin noch eine Ebene.
Ja, krass.
Ja.
Gut, eigentlich sollten wir mal so einen Deal machen. Immer wenn du dir ein neues Keyboard kaufst, darf ich mir von Teenage Engineering einen neuen Scheiß kaufen.
Nee, weil die Keyboards sind billiger als das von Teenage Engineering. Ich habe mir ein neues Keyboard gekauft, diesmal sogar komplett selbst zusammengelötet, also alles. Ich habe ja zum Beispiel mein Korn Keyboard habe ich gelötet gekauft, weil das mit den LEDs, das war mir einfach zu dumm, das zu löten. Das ist so anstrengend gewesen. Und dieses Mal hat das Keyboard keine LEDs, weil ich gesagt habe, ich sehe es eh nicht. Also ich habe das ja so krass getentet. Das ist fast vertikal. Ich sehe das Keyboard eh nicht. Es ist eh scheißegal, was da drauf ist. Und deswegen habe ich mal gesucht. Vielleicht gibt's da was. Eigentlich wollte ich was mit Gateron Low Profile Switches. Gab's aber nicht. Das ist nicht so beliebt. Dann habe ich aber das Keyboard gefunden und es fängt tatsächlich auch mit das an. Das Bob heißt es. Zusammengeschrieben, alles in Caps, von dem Macher Groove Bob. Es ist sogar ein Deutscher. Und das Ding ist super geil. Also das ist ein 36 Key Keyboard. Das heißt, du hast, jetzt muss ich rechnen,
36 Tasten.
Genau, 36. Aber wie viel auf jeder Seite? 36?
Durch 2.
18.
Sind 18.
Genau, 18 Keys auf jeder Seite. Und du hast auch schon tatsächlich die Seite von dem Lieferanten oder dem Shop offen, wo ich es gekauft habe. Keep Supply nennt sich das, nennt sich die Seite und wirklich top. Also das ist ein deutscher Shop, der das aus Deutschland auch verschickt und super nice, das Ding einfach zusammenzubauen. Kann ich mega empfehlen und vor allem ist das Diode-less. Zwar was das heißt, normalerweise hat man Dioden, keine Leuchtdioden, das ist das, was die meisten kennen, sondern einfach Dioden, die quasi dafür sorgen, dass Strom nur in eine Richtung fließen kann, auf dem Keyboard, damit man eine Keyboard-Matrix erstellen kann, weil der Mikrocontroller nicht genügend Pins hat, um alle Keys direkt ansteuerbar zu machen. Jetzt ist es aber so, wenn du richtig wenig Keys hast, wie zum Beispiel 18 pro Seite, hat der Controller genügend, wenn du einen Elite-C-Controller benutzt. Der hat nämlich genügend Pins, der hat unten nämlich auch noch eine ganze Reihe von Pins und das ist richtig angenehm, weil dann musst du nicht auf jeder Row irgendwie 5 Dioden löten, sondern musst einfach nur die Hot-Swap-Sockets löten und den Mikrocontroller, rein theoretisch den Reset-Switch und den TRRS-Jack auch noch. Aber dann war's das. Und das ist wirklich einfach. Also für Leute, die mal in das Hobby reinschauen wollen und auch vielleicht eine kostengünstigere Option, weil ich meine, das Keyboard, also das Toolkit quasi kostet wie viel? 30 Euro?
29, ja.
Genau, 29 Euro. Du brauchst dann noch Switches und Keycaps. Aber sorry, dann hast du am Ende zahlst du dann wahrscheinlich und Controller, stimmt. Du zahlst insgesamt wahrscheinlich 100 Euro. Und das für einen Custom Keyboard ist schon sehr billig.
Ja, und ich muss for the record sagen, also was ich ja gerade liebe, Eugle, ist der neue Opay XY von Teenage Engineering und der ist teurer.
Ja, wie gesagt,
ja, genau.
Sag ich ja.
Der liegt bei dem charmanten Price Tag von 2299 Euro.
Okay. ja, das ist ein bisschen teurer. Jetzt muss ich aber auch noch dazu sagen, ich habe mir das nochmal gekauft.
Okay, warum denn nochmal? Hast du dich mir erstmal verlötet?
Nee, und zwar eins für zu Hause und eins für die Arbeit. Und mich hat das nämlich so abgefuckt. Es ist nämlich schon eine Umgewöhnung, wenn du verschiedene Keyboards halt nutzt. Und es hat mich dann abgefuckt, im Homeoffice zu arbeiten, dann dieses Keyboard-Layout gewöhnt zu sein und dann wieder in die Arbeit zu kommen und dann wieder sich umgewöhnen zu müssen.
Zack stecken oder so?
Nee, das will ich nicht, weil das ist aufwendig. Weil dann muss ich wieder alles abkabeln, dann muss ich die Kabel wieder dings, dann muss ich irgendwie, muss ich dann gucken, okay, wie transportiere ich das Ding, dass das nicht kaputt geht. Es ist auch nicht ganz so, also es ist natürlich ein bisschen fragiler, weil das ist, hat nicht irgendeine Maschine zusammengelötet, sondern du selbst. Und ich vertraue meinen Löt-Skills nicht so sehr, dass ich sage, okay, das ist rock solid und wird auf keinen Fall kaputt gehen, wenn ich das irgendwie transportiere. Deswegen will ich es lieber wieder lieber fest quasi haben. Aber ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist sehr, sehr cool. Und ja, ich habe jetzt einen Vorschlag für dich. Das war ja das letzte Feedback- und Rückblick-Thema.
Ja.
Wie wär's? Wir skippen die News, machen nächste Woche noch eine Folge.
Damit wir jetzt unseren Sushi essen können.
Damit wir jetzt endlich das Sushi essen können, was schon vor über einer Stunde ankam.
Genau, weil ich muss gestehen, ich bin tatsächlich, als Lukas über die Nixcon geredet habe, kurz zur Tür und habe das Sushi entgegengenommen.
Richtig. Vielleicht hat man es sogar gemerkt, weil ich die ganze Zeit so, oh fuck, was soll ich jetzt noch sagen? Okay, muss ich da, eigentlich warte ich immer, dass Markus irgendwie sagt, ah ja, cool, aber ja.
Gut, da finde ich super, dann machen wir nächste Woche eines nur mit News, wo wir dann nicht...
Aber Code der Woche, No Code der Woche müssen wir machen.
Müssen wir unbedingt machen, dann kommt jetzt der Code der Woche.
Und zwar habe ich da Khan IDM. Und zwar habe ich das auch kennengelernt durch das NixOS Meetup in München, wo Markus, als ich das erzählt habe, Sushi geholt hat. Obwohl, nee, das war egal. Und zwar gibt es ja jetzt, wo ich quasi ein Homelab habe für zwei Personen, gibt es ja vielleicht den Need, irgendwie User-Management zu machen. Weil meine Freundin möchte vielleicht auf dieses System und ich möchte vielleicht auf ein anderes System. Oder wir möchten beide auf ein System und dann möchte ich nicht manuell irgendwelche User pflegen müssen, da irgendwelche Passwörter vergeben und dann Resets und keine Ahnung was. Und vor allem bei mehreren Systemen, das ist auch kacke. Mit einem User kein Problem, das managt man irgendwie schon selber. Deswegen habe ich mir gedacht, ey, ich hoste mir doch einfach mal so ein Identity Management. Wenn man das machen möchte, dann sind die beiden Go-To Open Source Solution Authelia und Authentic. Die habe ich auch angeguckt, sind beide coole Projekte, waren mir aber auch einfach zu bloated. Also irgendwie für Authentic muss man dann Postgres und irgendwie eine Redis und dann den Service an sich hosten und keine Ahnung was. Und ich will eigentlich was mega leichtgewichtiges, nicht irgendwie fette UI und keine Ahnung was, sondern Khan IDM. Das wurde mir empfohlen von Mick92, könnt ihr auf GitHub finden. Der meinte, das ist eher so ein Hacker-Ding, also für halt Techies. Und das muss ich auch sagen, also es gibt quasi nicht so eine UI, wo ich die User eingeben kann, sondern die UI ist quasi nur für die Apps gedacht und für den Login und den Rest mache ich über eine CLI. Und mit NixOS kann ich auch das Ganze über Nix Configurations quasi Configuration as Code haben, was auch wieder mega geil ist. Ich liebe NixOS einfach. Und da habe ich jetzt einfach die ganzen User drin, die OAuth Applications. Und funktioniert mega gut. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr Identity Management machen wollt.
Wahrscheinlich ist es einfacher als Keycloak, nehme ich an, weil du dann nicht RAMs machen musst und irgendwie
verstehe. Okay. Auf jeden Fall. Also Keycloak ist auch so unglaublich bloated mit irgendwie tausenden Sachen und.
Es kann halt auch alles. Also
ja, richtig.
Ich schätze es inzwischen sehr, weil ich es halt einfach check, aber ich kann mir vorstellen, es ist halt auch mega heavy, weil, also du hast gerade eben schon gesagt, also ohne Postgres geht halt nichts. Es ist mega stateful. Das heißt, die ganze Konfiguration ist letzten Endes total abhängig von irgendeinem winzigen Haken, den man irgendwo gesetzt hat.
Ja.
Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Headless-Ding ganz, ganz, ganz nett ist.
Und es ist halt auch angenehmer, also das hat auch eine Datenbank natürlich, weil ja, irgendwie muss es schon einen State sich halten, aber das ist einfach eine SQLite. Wirklich mega simpel.
Lässt sich besser machen.
Und eingebautes Backup-Ding auch noch mit drin und ja.
Hast du Compatibility-Issues gesehen, weil viele testen, also ich denke nicht, dass irgendeine Anwendung das jetzt testet mit
nee, natürlich KDM. Nicht, aber es ist natürlich ein Standard, Markus, wie wir ja schon festgestellt haben.
Und jeder
OIDC ist perfekt standardisiert und jeder macht das gleich. Also
genau, Okta und Entra, die machen das ganz genauso, wie es der Standard fordert.
Richtig. Tatsächlich, also ich habe bisher nur eine Application ausprobiert, und zwar Headscale, was ein self-hosted Tailscale-Server ist. Und da bin ich tatsächlich auch auf ein Problem gestoßen, weil alle Applications sind per Default Public PKCE Applications, weil das ist die sicherste Art von OAuth. Und da muss man dann anklicken, allow insecure legacy, not PKCE, not public client und so. Und ich musste dann irgendwie noch die Redirect-URL nochmal irgendwie einmal anpassen. Aber es ging dann. Also es hat dann schon ganz gut funktioniert. Die Fehler sind genauso kryptisch wie in jedem anderen OAuth.
Ja, verstehe ich komplett. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ich mache es jetzt gerade mit meinen Studierenden, die nutzen als IDM für diesen Spiff-Workflow und für generell alle Apps halt Keycloak.
Ja.
Und wenn du dann halt anfängst mit Custom Claims und Custom Profiles und da muss das drin stehen und jenes drin stehen, der wird es dann wahrscheinlich schon irgendwie.
Geht auch, okay. Wird auch supported, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Aber ich kann es trotzdem empfehlen, weil es ist wirklich mega simpel und das ist halt auch vor allem, also eine Misskonfiguration von einem OAuth-App in Keycloak zu machen, ist verdammt einfach. Also
ja, total.
Vor allem auch eine nicht sichere Misskonfiguration. Also dass dann irgendwie, keine Ahnung, du einen Implicit Flow benutzt oder irgendwie nur das Secret hast, obwohl du eigentlich PKCE machen könntest und so ein Scheiß. Und das hat halt KAN-IDM gar nicht. Da ist halt alles getrimmt auf Security First. Du musst explizit sagen, wenn was nicht sicher sein soll, auch alles kryptografisch gesichert. Du brauchst quasi, das basiert auch alles irgendwie auf TLS-Zertifikate, die du vorher provisionen musst, sonst startet der Server auch gar nicht. Und ja, das ist halt auch was ich appreciate daran.
Ja, das macht durchaus Sinn. Ich kenne die Schmerzen mit Keycloak und ich will nicht nochmal durch diese Lernkurve durchgehen. Und wenn es da, glaube ich,
was Besseres gibt, dann kann ich verstehen.
Das ist, denke ich, eine schöne Sache.
Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist auch, das hat sogar Palm, LDAP und quasi SSH-Integration.
Ja, nicht schlecht.
Das ist halt richtig geil. Du kannst halt ein Modul von KAN-IDM auf der Node, wo du SSH-Auth über KAN-IDM machen möchtest, draufpacken und dann werden über Gruppen gemanagt, wer auf die Node draufkommt. Und das ist halt auch mega cool. Das ist
aber kein Sammel. Mensch.
Ja, kein Sammel, aber Sammel ist auch wirklich absoluter Scheiß.
Nice, finde ich spannend. Kleinere Alternative, wenn man keinen fetten Keycloak haben möchte. Wobei Keycloak jetzt auch nicht so fett ist, einfach nur kompliziert.
Ich hätte sogar eine No-Code der Woche.
Ich habe auch einen.
Okay, dann sag du zuerst.
Genau, also mein No-Code der Woche ist eine App beziehungsweise ein App-Ökosystem, das auf verschiedenen Plattformen funktioniert. Und zwar hatte ich die Challenge bei meinem Release, ich kriege natürlich 1000 Pakete. Also du hast von Flyern, dann kommen die Schallplatten, kommen Test und das Label fragt immer, ist es angekommen, ist es kaputt gegangen, ist es nicht kaputt gegangen, wo ist es gerade, alles irgendwie mega kritisch, Deadlines und so weiter. Ich hatte früher tatsächlich eine App, die nannte sich Deliveries und die hat lange Zeit sehr gut funktioniert, weil sie halt diese Scraper besonders gut konnte. Also so aus der DHL-Webseite halt die Informationen rausziehen, wo denn meine App gerade ist. Und irgendwann hat der Entwickler aber aufgehört, sich darum zu kümmern und es wurde immer schlechter und schlechter.
Geil. Und das ist sogar eine Paid-App.
Ja, ist sogar eine Paid-App, genau. Und dann habe ich nach einer Alternative gesucht und diese Alternative auch gefunden und habe jetzt eine bessere Delivery-Tracking-App gefunden, nämlich Parcel. Das heißt einfach nur Parcel. Es ist ultra minimalistisch.
Ich kenne die sogar, glaube ich.
Es läuft ich habe es jetzt genutzt eben auf iOS und auf macOS und es tut genau das, was es soll, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, man pastet einen Link rein, man geht aus dem Share Sheet irgendwie aus einer E-Mail von DHL in diese App mit rein und kann dann die App beziehungsweise das Paket dann über die gesamte Historie tracken. Und es hat mir dann schon an der einen oder anderen Stelle eben die Sicherheit gegeben, dass dann die ganzen Pakete doch nur irgendwie, das sind ja auch alles internationale Sendungen, die teilweise geflogen sind, rechtzeitig ankommen. Das fand ich relativ cool, hat relativ gut funktioniert und ist definitiv ein Tipp.
Cool. Ich habe tatsächlich auch eine App. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir die auch schon mal erwähnt, aber ich muss einfach sagen, das ist echt, also ich weiß gar nicht, wie ich das vorher überhaupt gemacht habe. Und zwar hört ihr ja den Podcast gerade, wahrscheinlich irgendwo. Und ich höre ja jetzt auch, ich höre jetzt tatsächlich mehr Podcasts, weil fürs Pendeln ist es einfach angenehm, einfach Podcast rein, musst nichts irgendwie rausholen oder so, einfach Kopfhörer, Podcast, bam. Meistens gehen die eh für eine Stunde, dann passt es eh mit der Pendelzeit und so. Und da habe ich jetzt nach einer Podcast-App gesucht, weil Spotify einfach, ich ja, hasse keine, Spotify.
Keine Frage, also für Podcasts so, ohnehin.
Ja, und insgesamt hasse ich auch einfach Spotify. Es ist einfach eine Frechheit, was diese großen Firmen für Geld haben und einfach nicht ihre scheiß Apps verbessern, egal. Und zwar habe ich auf F-Droid gesucht, was so dieser Open-Source-App-Store ist, für Open-Source-Apps auch. Und da springt einem natürlich AntennaPod direkt ins Gesicht. Kennst du die?
Ja, kenne ich tatsächlich.
Und ich muss sagen, Alter, das ist einfach geil. Man hat die Shownotes da, man kann Kapitel skippen, man kann, und das ist das beste Feature ever, man kann einen Sleep-Timer einstellen, aber automatisch schlägt er dir vor, Sleep Timer, soll der, dieser Sleep Timer immer eingestellt werden zwischen 22 und 6 Uhr. Perfekt, Mann. Ja, genau. Ich will einfach, wenn ich nach 22 Uhr einen Podcast anfange, dann ist es zum Schlafen und dann macht er mir einfach den rein. Ich drück Play, mach Handy aus, geh schlafen. Absolut angenehm. Was muss ich auf Spotify machen? Ich gehe auf die drei Punkte. Ja, Sleep Timer. Oh, jetzt habe ich wieder einen Job down. Okay, welchen scheiß Sleep Timer will ich? Okay, 30 Minuten. Oh, absoluter Kack. Und es ist Open Source. Mega coole App. Man kann die subscriben, man kann die downloaden und es funktioniert auch einfach. Und er bleibt auch an der Stelle, wo ich vorher war. Und auch absolut geiles Feature. Das ist so underrated, finde ich auch. Wenn ich Pause mache und später am Tag wieder Play drücke, dann hat AntennaPod einfach direkt 10 Sekunden schon zurückgespult, damit ich check, wo ich war. Alter, das ist einfach so smart. Und dass so eine Firma wie Spotify sowas nicht hinkriegt, das ist doch traurig.
Ja, aber Spotify hat ja einen ganz anderen Approach. Die wollen dich halt in die Plattform ziehen. Da geht's jetzt nicht um irgendwelche Pro-Features.
Nee, aber es geht doch darum, also mich würde in die Plattform ziehen, wenn das gute Features hätte und nicht irgendwelche AI-generierten Transcripts, die einfach irgendeine Scheiße ausspucken.
Ja, ist halt so. Ich finde AntennaPod ist für Android auch eine ganz gute Sache. Gibt's da nicht unter iOS.
Ja.
Und ein Grund, warum ich jetzt tatsächlich die Podcast-App von Apple verwende, ist relativ trivial, nämlich ich habe einen Sync mit dem Tesla, weil die Apple Podcast App halt auch auf dem Tesla Entertainment System läuft und ich kann dann halt die Podcasts weiterhören, wenn ich im Auto bin, ohne halt auf Bluetooth zu gehen.
Ja, ja, klar.
Und das ist es mir einfach wert, wenn man dann irgendwie, was weiß ich, du fährst, also Klassiker, du Langstrecke irgendwie, einmal zum Kunden gefahren, irgendwie 3,5-4 Stunden Fahrt und da dann halt noch die letzten 20 Minuten dann irgendwie beim Aufräumen und beim Ankommen zu Hause auf den Airport hören zu können, ist halt einfach super.
Ja, cool.
Gut, that's it. Das war, glaube ich, die längste Folge, die keine News beinhaltet hat.
Tatsächlich, und nicht mal ein Thema der Woche.
Und nicht mal ein Thema der Woche. In diesem Sinne, ich mache mal eine Verabschiedungsmarke. Ich habe den Spruch vergessen. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
Irgendwie ist die Routine verloren gegangen.
Ja, richtig. Normalerweise sagst du auch, ihr könnt uns finden auf Codeculture.
Stimmt, Codeculture.
Das packen wir jetzt einfach ins Ende, wenn ihr noch da seid.
Ja, wenn wir nur sowas hätten, wie so ein Ende, das wir immer noch nach dem Jingle.
Ja, richtig.
Das wär super gut. Praktisch, weil dann können wir jetzt sagen, dass man uns findet unter
At Coach Culture.
Aber doch nicht auf X. Wir wollen doch nicht mehr auf X verlinken.
Ja, stimmt eigentlich. Wir brauchen einen Mastodon.
Wir brauchen einen Mastodon.
Ja.
Ja, das sollten wir mal machen. X schließen und Mastodon machen. Ja, guter Plan.
Sonst auch noch irgendwie buymeacoffee.com/codeculture, ja, genau, glaube ich.
Das gibt's noch. Und codeculture, Podigy, keine Ahnung.
Nee, explore.de.
Ja, gibt's ja. Nee, das habe ich auch nicht mehr eingerichtet. Ah, das ist Mist, ey.
Schreib mir auf, was habe ich verlinkt? Auf LinkedIn.
Ja, auf Chefkoch.
Ja,